Rituelle Gewalt und Satanic Panic. Dahinter verbirgt sich der Glaube an satanistische Gewaltrituale. Es gibt Menschen, die glauben, dass es eine Eliteverschwörung gibt. Dunkle Mächte, die Menschen foltern, Kinder missbrauchen und im Namen von Satan schwerste Verbrechen begehen. In dieser Folge decken wir auf, dass es keine belegten Fälle gibt. Vielmehr hat der Glaube an diese rituelle Gewalt Folgen für unsere Psychologie. Therapeutinnen denken, dass ihre Patientinnen Opfer sind von ritueller Gewalt und behandeln das als Ursache für ihre Probleme. Was damit alles im Argen ist, welche Folgen das hat und wie in der Psychologie mit dem Glauben an satanistischen Gewaltritualen umgegangen wird, gucke ich mir in dieser Folge mit dem Theologen Kai Funkschmidt einmal genauer an. Ihr hört den Nachgefragt-Podcast. Ich bin Michi und bei diesem Thema muss ich vorher nochmal eine Warnung aussprechen. Es wird hier um traumatische Erfahrungen, sexuelle Gewalt und anderes gehen. Wenn euch das belastet, hört euch die Folge bitte nicht an. Sucht euch jemanden, mit dem ihr reden könnt oder wendet euch an Stellen, wo ihr Hilfe bekommen könnt. Wie immer werde ich in den Shownotes Nummern und Stellen verlinken, ja, wo ihr euch hinwenden könnt. Und trotz dieses harten Themas wünsche ich euch nun viel Freude mit der Folge. Los geht's! In dieser Folge geht es um die rituelle Gewaltverschwörungstheorie. Mit dem Theologen, Religionswissenschaftler und Experten für Verschwörungstheorien Kai Funkschmidt spreche ich über den unter dem Begriff Satanic Panic bekannt gewordenes Phänomen, das unsere psychologische Landschaft durchzieht und wo Therapeutinnen ihren Patientinnen nicht immer helfen, sondern eher Quatsch als Ursache für ihre Probleme heranziehen. Herzlich willkommen, Kai Funkschmidt. Hallo.
Guten Tag, hallo.
Es freut mich wirklich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir dieses Thema einmal durchgehen können. Denn wie gesagt, irgendwie hat das jeder schon mal gehört. Und ich würde gerne mal darüber aufklären, was da eigentlich dahinter steckt. Und halt einmal wirklich klar machen, dass dieses Thema rituelle Gewalt gar nicht so verbreitet ist. Im Gegenteil, sondern dass da wirklich Schmuh getrieben wird und dass das wirklich nicht so cool ist, wie es in den Medien dann halt immer so reißerisch dargestellt wird. Du bist ja von Haus aus her in der Theologie zu Hause, hast viel mit Religionswissenschaft zu tun. Würdest du sagen, dass das gut zusammengeht mit dem Thema, was wir heute besprechen wollen?
Also zu dem Thema bin ich ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Das ist natürlich jetzt kein Alltagsthema für Theologen. Aber es ist so, dass ein bestimmtes Segment der kirchlichen Arbeit sich in der Tat damit beschäftigt. Also ich bin nicht der Einzige innerhalb der evangelischen und katholischen Kirche, der das Thema bearbeitet. Das sind die sogenannten Weltanschauungsbeauftragten innerhalb der beiden großen Kirchen, die sich damit beschäftigen. Und zwar unter dem Stichwort der Verschwörungstheorien. So kommen wir eigentlich zu diesem Thema. Und ich habe damit angefangen, mich beruflich zu beschäftigen. Erste Berührungspunkte hatte ich schon früher, als ich zur evangelischen Kirche in Hessen-Nassau kam, als Weltanschauungsbeauftragter. Früher hat man das Sektenbeauftragter genannt, aber das Wort Sekte benutzen wir selber eigentlich nicht, weil es so diffamierend ist. Also ich Weltanschauungsbeauftragter wurde 2007 und dann besonders intensiv ab 2011, als ich bei der evangelischen Kirche in Deutschland in Berlin in der zentralen Stelle für Weltanschauungsfragen gearbeitet habe. Und dort begegnete mir das dann anfangs so tröpfchenweise und dann immer mehr und dann habe ich angefangen, da intensiver einzusteigen. Verschwörungstheorien haben durchaus was mit Religionswissenschaft zu tun, insofern als es um eine Weltsicht geht, die sozusagen allumfassend ist, allerklärend ist und sehr identitätsstiftend und prägend werden kann. Das sind so die Berührungspunkte erstmal auf der äußerlichen Ebene.
Wenn man jetzt rituelle Gewalt hört, würde man ja erstmal das gar nicht verbinden mit dem Begriff Verschwörungsmythen oder Verschwörungstheorie. Wie ist dir das denn in dem Zusammenhang dann untergekommen, wenn du dich mit Weltanschauungsfragen oder beziehungsweise wenn Betroffene sich an dich gewendet haben?
Also meine allererste Berührung, wenn ich mal so ganz weit zurückgehen kann, kam schon in den 80er Jahren. Da war ich Student in Schottland Und da, damals gab es einen Fall auf den Orkney-Inseln, wo plötzlich die Polizei Kinder weggenommen hat von mehreren Familien und gesagt hat, da ist ein satanistischer Zirkel, hat sich etabliert auf dieser winzigen Insel und wir müssen die Kinder retten. Das hat sich dann damals alles in Luft aufgelöst, es ist nichts draus geworden. Der Fall ist trotzdem berühmt geworden, weil die Kinder mehrere Wochen weg waren und im Grunde dann deutlich wurde, da war einfach üble Nachrede im Spiel und Leichtgläubigkeit bei der Polizei. Und das hat dazu geführt, dass doch einigermaßen Dramatisches passiert ist mit den betreffenden Familien. Ich habe das damals durch die Medien mitbekommen, mich ein bisschen gewundert, habe das dann aber wieder vergessen, weil das ein Einzelfall war. Und damals hat man ja auch kein Internet gehabt. Das heißt, wenn da nicht weiteres berichtet wurde, blieb das ein isolierter Fall. Die nächste Berührung kam dann tatsächlich, als ich als Weltanschauungsbeauftragter in Hessen angefangen habe, 2007, da habe ich einen Vortrag gehalten, weil ich eingeladen wurde, über satanistisch-rituellen Missbrauch zu sprechen. Oder ich wurde eingeladen, über Satanismus zu sprechen. Und da stieß ich auch auf diese satanistisch-rituellen Zirkel. Damals war ich noch sehr neu und unerfahren und habe tatsächlich einfach nur mal was nachgelesen. Und da stieß ich auf diese rituelle Gewalttheorie, wie sie dann später hieß, und habe das, glaube ich, in meinem ersten Vortrag etwas ungeprüft und ja, muss ich sagen, im Nachhinein selbstkritisch, leichtgläubig reproduziert und im Grunde da kurze Zeit einmal mit dazu beigetragen, dass sich das verbreitet hat. Ich habe den Vortrag später nochmal nachgelesen, also ganz so schlimm war es dann doch nicht, weil ich wohl schon damals ein bisschen skeptisch war, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Aber also das zeigt schon mal, wie leicht man, selbst wenn man kritisch nachdenken gewöhnt ist, man dem auf den Leim gehen kann, wenn man am Anfang völlig unvorbereitet reingeht. Später kam es dann so, dass ich als Weltanschauungsbeauftragter Beratungsarbeit gemacht habe. Das heißt, bei uns konnten sich Leute melden, die sagten, ich habe folgendes Problem, meine Tochter, mein Sohn, meine Eltern sind in der und der religiösen Gruppe. Da mache ich mir Sorgen, ist das eine Sekte? So haben die Leute typischerweise gefragt. Mhm. Zu meiner Referatsbeschreibung, da gehörte auch das Wort Okkultismus. Und das hat dann gelegentlich dazu geführt, dass sich Leute bei mir gemeldet haben, die glaubten, sie seien Opfer von satanistischen rituellen Zirkeln. Das heißt, ich habe ein paar Mal Anrufe gehabt von jungen Frauen, die in der Therapie gemerkt hatten, dass sie eine satanistisch-rituelle Gewaltvergangenheit hatten in ihrer Kindheit. Und da bin ich erstmal drauf gestoßen, dass jemand mir erzählte, das sei ihr widerfahren. Und ich hatte dann so eine Beratungssituation, wo ich mir Gedanken machen musste, was ist denn da vorgefallen? Wie kommt die zu diesen Erzählungen? Was ist da dran? Und so habe ich dann angefangen, mich damit intensiver zu beschäftigen. Das war das eine. Und das zweite war, Verschwörungstheorien gehören klassischerweise zu dem Arbeitsfeld. Und nach meiner Einschätzung ist das hier eine klassische Verschwörungstheorie, diese satanistisch-rituelle Gewalt oder satanistisch-ritueller Missbrauch oder rituelle Gewalt, ritueller Missbrauch, die Bezeichnungen ändern sich ständig. Und unter dieser Überschrift im Grunde habe ich das erforscht. Das ist die, sind die Herangehensweisen. Und da sind sie natürlich schon durchaus als mit religionswissenschaftlichem Wissen einigermaßen gewappnet. Und als Pfarrer, ich bin also ordiniert, als Seelsorger hat man, glaube ich, auch eine gewisse Erfahrung damit, mit so Menschen in Extremsituationen, mit bestimmten Problemen umzugehen und einfühlsam zuzuhören, ohne dass man unbedingt immer gleich alles für bare Münze nimmt, was man hört, sondern dass man die Not hört und gleichzeitig selbstkritisch oder kritisch hört, was wird da eigentlich erzählt, was ist da vorgefallen, was passiert nur innerhalb des Menschen selber, wo kommen die seelischen Nöte her.
Ich glaube, du hast jetzt gerade schon etwas ganz Wichtiges gesagt, wo ich gerne einen Disclaimer vorwegschießen möchte. Es geht uns jetzt auch in diesem Interview nicht darum, jemanden, dem etwas oder der etwas passiert ist, da irgendwas schlecht zu machen. Die Not, die diese Personen haben, die sind ernst zu nehmen und Menschen haben in der Regel dann auch was und fühlen sich schlecht und brauchen Hilfe. Die Frage ist, wird ihnen wirklich geholfen oder wird ihnen irgendetwas eingeredet? Und das wollen wir jetzt heute einmal aufdröseln, um einfach sicherzustellen, dass Menschen, die eine Not haben, auch die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Das höre ich jetzt bei dir gerade auch raus, ne? Weil man kann ja oder man sollte sogar Menschen helfen und ernst nehmen, aber man kann ja trotzdem sagen, okay, pass auf, oder beziehungsweise einmal gucken, was ist diesen Personen wirklich passiert und was ist das echte Problem. Und dem wollen wir uns in diesem Interview nähern. Würdest du das auch so sehen?
Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den du da nennst, weil häufig einem vorgeworfen wird, wenn man es so schildert, wie ich es eben gerade gemacht habe, dass man eine innere Distanz haben muss zu der Beratungssituation und das Ernstnehmen nicht bedeutet, alles glauben.
Genau.
Dann wird einem oft vorgeworfen, du hast keine Empathie, du glaubst den Opfern nicht, du bist kaltblütig, herzlos oder du verharmlost überhaupt das ganze Problem der sexuellen Gewalt oder der rituell satanistischen Gewalt. Und da muss ich klar sagen, das ist nicht der Fall, im Gegenteil.
Genau.
Ich habe am Anfang habe ich immer so ein bisschen intellektuell gedacht, man muss über eine Verschwörungstheorie aufklären. Das ist es auch, aber dahinter steht noch viel mehr. Diese Verschwörungstheorie unterscheidet sich von anderen dadurch, dass Menschen in Therapie die Hilfe nicht bekommen, die sie eigentlich bekommen müssten durch die Theorie. Und das ist im Grunde das Anliegen, also dass da praktisch Menschen mit schlechter Therapie alleingelassen werden, wenn wir diese Verschwörungstheorie nicht bekämpfen. Das ist also wirklich, das ist ganz zentral. Es geht darum, den Opfern zu helfen und zwar effizient zu helfen. Und das passiert eben häufig nicht da oder da nicht, wo satanistisch-rituelle Gewalt postuliert wird mit all den Sachen, die damit einhergehen.
Ich würde sogar so weit gehen, dass man mit einer solchen Geschichte den wahren Tätern sogar helfen kann. Und zwar gibt es dann irgendeine Erklärung für einen zum Beispiel sexuellen Missbrauch und der Täter oder die Täterin wird weiter geschützt. Und genau da wollen wir eigentlich ansetzen, dass wir sagen, okay, sexueller Missbrauch hat meistens was mit Macht oder Geld oder irgendeinem sexuellen Bedürfnis zu tun. Und da müssen wir ran. Und die Täterinnen und Täter, die sowas tun, die gehören bestraft. Und diese Geschichte, du hast rituelle Gewalt erfahren, bringt einen dann gar nicht weiter, um eben genau sich dem zu nähern, was da eigentlich wirklich passiert. Nämlich was ganz Schreckliches. Jemanden ist dann etwas ganz Schreckliches passiert und da sollte man helfen. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir das jetzt direkt am Anfang einmal klären.
Darf ich vielleicht noch da sagen, ich würde nicht sagen, dass ich Experte für sexuellen Missbrauch bin oder für sexuelle Gewalt. Das ist nicht mein Thema. Und mir scheint auch, dass da, wo diese rituelle Gewalt ins Spiel kommt, das wird zu Unrecht mit dem Verbrechen des sexuellen Missbrauchs in eins gesetzt. Das ist im Grunde ein großes Verwirrspiel, das stattfindet. Mhm. Manche der, sind fast alles Frauen, die Patientinnen in der Therapie haben tatsächlich sexuellen Missbrauch erlebt.
Ja.
Andere aber sind mit ganz anderen Sachen in der Therapie reingegangen, also wegen Essstörungen zum Beispiel, und kommen dann raus und haben dann plötzlich das Gefühl, das alles kommt von der satanistisch-rituellen Erfahrung her. Da ist dann gar keine sexuelle Gewalt im Spiel gewesen. Das heißt, überhaupt keine Frage, es gibt sowohl organisierten Kindesmissbrauch als auch organisierte sexuelle Gewalt und so weiter. Das gibt es in großen Verbrecherzirkeln, zum Teil auch international. Das aber ist was völlig anderes als das Thema, von dem wir heute sprechen. Da geht es im Grunde um Patientinnen, die Opfer von Therapien werden und zum Teil aber auch schon vorher Opfer von sexueller Gewalt gewesen sind. Aber diese beiden Dinge sind strikt auseinanderzuhalten. Also ich bin wirklich nur, würde ich sagen, bewandert in dem Feld der rituellen Gewalt und alles, was da dran hängt, aber nicht Experte für sexuellen Missbrauch und diesen ganzen Fragen. Dazu äußere ich mich auch nicht.
Falls sich jemand im Bereich sexueller Gewalt oder Pädophilie oder anderes informieren möchte, ich habe mit der Lydia Benecke dazu schon eine Folge gemacht, die werde ich in den Shownotes verlinken. Und jetzt werden wir nämlich mal mit dem Thema rituelle Gewalt, Satanic Panic und Mind Control wirklich starten, denn du hast jetzt schon ganz viele Begriffe gesagt und sehr viele Abgrenzungen, die ich gerne jetzt nochmal aufdröseln würde. Du hast gerade gesagt, wir reden hier über Satanismus, rituelle Gewalt und so weiter. Kannst du da einmal erklären, was ist das eigentlich für ein Szenario, um das es hier geht? Ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt diese Geschichten, dass es so Rituale gibt, wo Kinder gefoltert werden, sexuell missbraucht, ermordet, aufgegessen oder was auch immer, Blut trinken und so weiter. Das sind die Geschichten, die in den Medien vorkommen. Ist das so das Szenario, was immer wieder über dieses Topic erzählt wird oder würdest du da was ergänzen wollen?
Das ist in der Tat die Vorstellung, die man sich volkstümlich davon macht, was Satanisten tun. Also schwarze Messen feiern und dort grausame Rituale vollführen. Vielleicht am Rande, es gibt tatsächlich Satanisten, also Menschen, die sich selber als Satanisten bezeichnen, aber die machen völlig andere Dinge, die können sie auch interviewen, die sind doch nicht im Gefängnis, sondern das ist eine völlig andere Geschichte. Das, was diese populäre Erzählung ist und was für die Medien so interessant ist, das ist diese Mischung aus Sex und Crime. Die Idee, da werden kleine Kinder entführt und dann in Ritualen gequält, gefoltert, ihr Blut getrunken. Manchmal werden sie auch ermordet. Dann würden die satanistischen Verschwörer das Fleisch essen, das Blut trinken. Weiter gehört dazu dann manchmal oder relativ häufig sogar die Vorstellung, es würden junge Mädchen, nachdem sie vorher jahrelang als Kinder missbraucht und gefoltert wurden, geschwängert mit dem Ziel, weitere Säuglinge zu gebären, die sie dann selber auf dem Altar opfern müssen im Rahmen von schwarzen Messen, sodass sie dann selber also sozusagen Teil der Verbrechenszirkel sind. Das wird dann als Begründung genommen, warum sie nicht zur Polizei gehen können, weil sie ja selber zu Tätern geworden sind. Das Ganze soll stattfinden im Rahmen von Elitenverschwörungen. Das heißt, dass da Tätergruppen zusammenkommen, die im Alltag ganz normale, honorige Bürger sind und Bürgerinnen. Die erstaunlicherweise sind da also jetzt eigentlich nie Handwerker, Schreiner oder Klempner oder Arbeitslose am Werke, sondern das sollen alles Richter, Staatsanwälte, Pfarrer, Politiker, Bürgermeister und so weiter sein. Das heißt also so die Höhergestellten in der Gesellschaft, das sollen die typischen Tätergruppen sein. Im Alltag merkt man ihnen nichts an. Aber nachts treffen sie sich dann zu diesen dunklen Ritualen. Bis dahin, dass es dann heißt, dann werden die Opfer an umgekehrten Kreuzen aufgehängt. Die Täter sind in dunklen Kutten, in kerzenbeleuchteten Räumen. Also es ist wirklich so, wie man sich das in Filmen vorstellt. Und vielleicht so viel voraus. Das ist, glaube ich, kein Zufall, denn der Anfang der ganzen Geschichte liegt in den 70er Jahren. Just zu der Zeit, als solche Filme in Massen auf den Markt kamen. Also man erinnert sich an Der Exorzist, Das Omen, Wenn die Gondeln Trauer tragen, solche Geschichten. Rosemary's Baby, ganz wichtig. Ich glaube, die Motive sind nicht zufällig sehr ähnlich, sondern das ist meines Erachtens eine Befruchtung aus der popkulturellen Szene der damaligen Zeit.
Wenn man dir so zuhört, und jeder hat ja von uns auch diese Geschichten schon gehört, dann klingt das ja schon von Haus aus sehr unglaubwürdig. Was sollen diese Geschichten? Also warum erzählt man sich das? Was ist der Sinn von diesen Mythen und wie kommen die Menschen darauf, dass es sowas geben könnte?
Der Anfang in den 70er Jahren, als das alles in den USA schon mal viel größere Dimensionen hatte, als das bei uns momentan hat, als das wirklich so eine Massenhexenjagd ausgelöst hat, die heute sehr selbstkritisch aufbereitet wird von Soziologen und auch Psychologen, das gilt als ein dunkles Kapitel der amerikanischen Psychiatrie und Psychologiegeschichte. Da las ich mal, das fand ich nicht ganz unplausibel, da sagte jemand, naja, das ist eine Zeit der 70er Jahre, als sich viele Dinge auflösten, also die Kulturrevolution, die bei uns ja auch stattgefunden hat in den 68ern, wo plötzlich die Sexualität befreiter wurde, wo viele Frauen arbeiten gingen und ihre Kinder nicht mehr betreuten, sondern auf der Arbeit waren und die Kinder in Daycare-Center gaben. Da entstand plötzlich so ein Gefühl, ja, was passiert denn jetzt vielleicht mit den Kindern? Kann das nicht sein, dass das den Kindern schadet? Das war also das schlechte Gewissen der Daycare Center. Dementsprechend waren auch die ersten Fälle, wo das dann als großes Gerücht sich in den USA verbreitete, betrafen dann Menschen, die in solchen Kindertagesstätten oder Kindergärten arbeiteten. Die sollten plötzlich massenhaft diese Kinder missbraucht haben in satanistischen Ritualen. Also die Idee, das könne sozusagen eine Übersprungsreaktion derer sein, die mit schlechtem Gewissen sagen, unsere Gesellschaft vernachlässigt ihre Kinder. Das fand ich erstmal ganz apart. Ob das stimmt oder nicht, das müsste man ein bisschen genauer erforschen, da bin ich nicht der Richtige dafür. Das wäre erstmal ein Anlass zu sagen, es sind kulturelle Großbewegungen, die dazu führen, dass eine Gesellschaft dafür offen ist. Dazu kam in jener Zeit, das ist etwas speziell Amerikanisches, die starke evangelikale Bewegung, die es damals gab, die wirklich davon ausging. Also es war ein Trägermilieu, die evangelikalen Kirchen und Prediger, die gingen davon aus, es gibt einen Satan. Also wir beten Christus und wir beten den Gott in Jesus Christus an, aber es gibt auch die Gegenspieler und das sind die beten den Satan an und die brauchen natürlich auch ihre Rituale. Dieses Trägermilieu war das eine und das andere ist ein feministisches Trägermilieu, das kommt dann ein bisschen später, als sich plötzlich das Thema Frauenrechte und sexuelle Gewalt miteinander vermischten. Sodass dann plötzlich es galt als frauenfeindlich, wenn man diese Sachen nicht glaubte, weil die meisten Opfer Frauen waren. Das sind die beiden Trägermilieus in den USA. Das hat also in den USA eine explosive Mischung ergeben. was sicherlich damit zu tun hat, dass einfach die Evangelikalbewegung so stark war. In Deutschland ist die Situation ein bisschen anders, weil das evangelikale Milieu hier zwar auch zu den Trägermilieus teilweise gehört, aber sehr viel schwächer ist, also zahlenmäßig schwächer und auch nicht in dem Maße kulturprägend geworden ist, wie es in den USA war. Von daher ist es, glaube ich, bei uns nicht so stark in evangelikalen Szene verbreitet, wie es das in den USA damals war. Gibt zwar auch Hinweise darauf, dass bei uns auch evangelikale, kirchliche, christliche Vereine zu den Beförderern dieser ganzen Theorie gehören. Das würde ich mal sagen, sind so die kulturellen Hintergründe. Dann könnte man noch was sagen dazu, warum überhaupt in psychologischen Therapien diese Theorie attraktiv wurde, denn das ist bei uns eigentlich das hauptsächliche Trägermilieu. Aber vielleicht willst du da noch genaueres zu fragen, das deute ich nur mal an, dass es wir müssen im Grunde in die Therapieszene gehen.
Das ist sicherlich der Kern der ganzen Sache, deswegen kommen wir auf das Thema gleich noch zurück. Ich würde gerne noch einmal bei diesen Geschichten bleiben und kurz einmal fragen, was denn dann aus diesen Geschichten geworden ist. Also du hast schon angedeutet, dass es zum Beispiel in deiner Zeit in Schottland einen Fall gab. Es gibt immer mal wieder Fälle in den Medien. Wie ist denn da so die Faktenlage? Gibt es belegte Fälle? Kommt das häufig vor? Wie sieht es da an der Front aus?
Wenn man auf die Webseiten schaut, die die Therapieszene, die Anhänger der rituellen Gewalttheorie betreiben, dann werden da immer wieder Fälle aufgeführt, wo es heißt, es gibt doch Belege, das sind diese Fälle. Und dann geht es um den Satansmord von Witten und so weiter. Wenn man sich das anschaut, alle Fälle, die da aufgelistet werden, die zählen dann häufig da irgendwie 2 Dutzend verschiedene Fälle auf, sind immer die gleichen, dann kann man sehen, wenn wir uns die Merkmale nachher anschauen von dieser satanistisch-rituellen Gewalttheorie, dann haben diese Merkmale nichts mit den Fällen zu tun, die da aufgeführt werden, sondern das sind ganz andere Fälle von grausamen sexuellen Missbrauchserfahrungen bis hin zum Mord. Aber alles, was die rituelle Gewalttheorie spezifisch macht, das liegt in diesen Fällen nicht vor. Mhm. Wenn man das hingegen schaut, was ich eben beschrieben habe, was in den USA zum Beispiel war, da hat es natürlich groß angelegte Untersuchungen damals gegeben, bis dahin, dass sie eine halbe Schule untertunnelt haben, weil es da verborgene Keller gegeben haben sollte. Man ist nie auch nur auf den kleinsten Knochen gestoßen oder Blutfleck, den es da gegeben haben soll, sodass die Ermittler, die damals da jahrelang mit beschäftigt waren, hinterher zusammenfassten und sagten, also wenn man rituelle Gewalt oder satanistische rituelle Gewalt, hieß es damals noch, so und so definiert, wie wir das eben gerade beschrieben haben, dann habe ich keinen einzigen Fall finden können, sagt der Chefermittler als Resümee jahrelanger Arbeit. Das Gleiche wiederholt sich dann, in Deutschland ist auch nie irgendwas gefunden worden, obwohl Anfang der 2000er Jahre ein Bericht erschienen ist, der davon ausging, dass in Rheinland-Pfalz wahrscheinlich mehrere Dutzend Kindermorde stattgefunden hatten, von denen die Polizei allerdings nie irgendwie eine Spur gefunden hat. Also weder weiß man von Dutzenden verschwundener Kinder, noch hat man blutstropfen Knochen irgendwas gefunden. Und das, obwohl die Polizei immer wieder intensive Ermittlungen gemacht hat. Und ich habe mal mit einem Mordermittler gesprochen, der hat gesagt, ich hatte da für längere Zeit eine ganze Mordkommission. Das ist also viel Ressourcen. Das ist nicht alltäglich in der Polizei. Also war er gut ausgestattet. Und er sagte, ich habe nichts finden können. Mhm. Das gleiche Ergebnis haben sie in den Niederlanden, wo auch die Theorie sich verbreitet hat. Die haben da eine staatliche Untersuchungskommission eingesetzt und haben konkrete Fälle untersucht. Auch da ist dann das Resultat gewesen, wir haben keinen einzigen Fall finden können, wo es Hinweise gibt, dass überhaupt etwas stattgefunden haben könnte. Geschweige denn, dass wir einen Fall hätten aufklären oder konkrete Spuren finden können, auch wenn wir den Fall nicht gelöst hätten, müsste das ja sein. So geht es weiter bis nach Australien und in anderen, also nirgends ist irgendwas aufgetaucht jemals, wo man sagen kann, da ist ein Fall wirklich belegt worden. Das ist, finde ich, eigentlich schon ziemlich verheerend für die Theorie, denn im Grunde ist es ja nicht Aufgabe derer, die darüber aufklären wollen, zu beweisen, dass es etwas nicht gegeben hat, sondern der erste Schritt wäre ja eigentlich mal von denen, die die Theorie vertreten und so elaboriert auch immer wieder öffentlich darstellen, zu zeigen, dass es solche Fälle gegeben hat. Und als nächstes, vielleicht das auch schon so vorweggreifend, zu zeigen, dass es die Elemente, die dazugehören, zu denen wir gleich noch kommen werden, also dissoziative Identitätsstörung und verdrängte Erinnerung, dass es diese Elemente gibt. Und auch darauf gibt es keine Hinweise. Insofern würde ich sagen, nee, die Beweislage ist mehr oder weniger null, nada, niente.
Würdest du noch mal kurz erklären, was diese spezifischen Merkmale sind, auf die da dann geachtet wurden? Also wie gesagt, der Missbrauch, Gewalt oder andere Verbrechen hat es im Zweifel möglicherweise gegeben, also auch nicht immer, aber hat es gegeben, aber die spezifischen Merkmale für diese rituelle Gewalt, dafür gibt es keine Belege. Was ist das, was das so speziell macht? Was sind die Grundannahmen dieser ganzen Geschichte?
Die Grundannahmen sind, dass diese Verbrechen, wie wir eben geschildert haben, stattfinden, dass dahinter große Elitenverschwörungen stehen von Menschen, die im Alltag nicht auffällig sind. Ein weiteres Element ist die sogenannte dissoziative Identitätsstörung. Früher hieß das multiple Persönlichkeitsstörung. Das ist ein Krankheitsbild, das ist auch in internationalen Diagnosemanualen vermerkt seit den 80er Jahren. Das besagt, dass Menschen, die traumatisch extreme Erfahrungen machen, sich dieser Erfahrung gar nicht bewusst sein können, wenn sie die Erinnerungen daran abgespalten haben. Das ist dann der Begriff. Mhm. Das heißt, wenn sie verschiedene Sachen, die sie erlebt haben in der Kindheit, so verdrängen, dass diese gar nicht mehr präsent sind in ihrem Alltagsbewusstsein. Aber weil das so eine extreme Belastung ist, spalten sie sich in eine weitere Persönlichkeit auf. Und diese Persönlichkeit kommt manchmal zum Vorschein. Das ist eine Theorie, die war bis in die 70er Jahre zwar bekannt, aber es hat in 100 Jahrhunderten praktisch, 4, 5 Fälle gegeben, die psychologische Wissenschaft jemals dokumentiert hat. Und dann kam ein Buch auf den Markt von einer Frau, die hat gesagt, ich habe hier eine Patientin, die besteht aus 7 Personen. Das heißt, mal redet die mit einer Kinderstimme, mal mit einer Erwachsenenstimme, mal ist sie sehr reflektiert, manchmal ist sie völlig naiv und impulsiv. So unterschiedliche Persönlichkeiten, und das liegt daran, dass sie als Kind schwersten Missbrauch solcher rituellen Gewalt erfahren hat. Der Satanismus spielte bei diesem allerersten Buch, Sibyl nennt sich das, noch keine Rolle, das kommt dann kurz danach. Und als dieses Buch auf den Markt kam, hat das einen unheimlichen Erfolg ausgelöst, wurde dann verfilmt in 77, 78. Und danach brach dann plötzlich eine Lawine an Diagnosen über die USA herein, sodass am Ende der 80er Jahre plötzlich 40.000 Menschen damit diagnostiziert worden waren. Und manche behaupteten, 1% der Bevölkerung leide an einer dissoziativen Identitätsstörung. Wenn man das sehen will, es gibt Dokumentarfilme in Deutschland mit so einem Niki. Das ist eine Kronzeugin der rituellen Gewalttheorie-Anhänger. Die Filme sind in den frühen 2000ern gemacht worden. Dann ist das nochmal aufgelegt worden von der Zeit, dem Magazin, dem Jugendmagazin der Zeit, in 2020, wo im Grunde die gleichen Sachen gesagt werden, nur dass das Wort Satanismus nicht mehr auftaucht. Die spricht manchmal in der normalen Erwachsenenstimme als junge, sondern später etwas mittelalte Frau. Aber manchmal schwitzt sie dann und spricht dann in so einer Kinderstimme. Dann ist sie in eine andere Persönlichkeit gegangen. Das hat sich mit der Zeit immer mehr überboten. Also Sibyl am Anfang, die hatte noch 7 Persönlichkeiten. Das ging dann so weit, dass manche Leute dann Dutzende von Persönlichkeiten haben sollten, die in ihnen drinstecken. Bis dahin, dass manchmal dann Leute auftauchten, die hatten Hunderte von Persönlichkeiten. Das alles sollte Teil eines Krankheitsbildes sein. Vielleicht ein kleines Aperçu am Rande. Also manche dieser Persönlichkeiten waren dann fiktive Persönlichkeiten, also ein Cartoon-Figuren, Mickey Mouse oder Asterix konnte das dann sein. Oder auch ein Tier, also da gab es dann also Persönlichkeitsabspaltungen, die sich dann als Fantasiefiguren eigentlich darstellten. Wie das funktionieren soll, ist mir nicht ganz klar, aber das gehörte dann also auch dazu. Das heißt, hat sich das ein bisschen ins Absurde dann übersteigert. Und dazu muss man sagen, es gibt möglicherweise ein Krankheitsbild, das ist umstritten in der Fachwissenschaft, aber keiner, der das vertritt, dass das überhaupt gibt, geht davon aus, dass es in der Form existiert, wie ich es gerade eben geschildert habe und wie es in der rituellen Gewalttheorie Standard ist.
Ist denn in diesem Verschwörungsmythos immer die Ursache für diese sogenannte Persönlichkeitsabspaltung ein ritueller Missbrauch, eine rituelle Gewalterfahrung? Also verknüpft man das immer?
Fast immer. Okay. Also diese traumatische, was auf jeden Fall verbreitet ist oder was Standard ist, was behauptet wird, ist, eine Persönlichkeitsstörung hat immer ein traumatisches Erlebnis in der Kindheit zur Ursache. Mhm. Und dieses traumatische Erlebnis ist bei denen, die diese Theorie vertreten, eigentlich immer eine sexuelle Gewalterfahrung, rituelle Art. Ja. Da muss man sagen, das ist nicht plausibel. Weil wenn es dann sein müsste, dann müsste es auch durch andere traumatische Erlebnisse ausgelöst werden können. Das zweite ist, Selbst die Forscher, die davon ausgehen, dass es diese Persönlichkeitsstörung oder dieses psychiatrische Phänomen, dieses psychische Phänomen gibt, sagen, es gibt keine Hinweise darauf, dass das immer durch ein Trauma ausgelöst wird, noch gibt es Hinweise darauf, dass ein Trauma regelhaft diese Folge haben müsste. Das heißt, der Connex, der hergestellt wird, den wird einfach behauptet, für den gibt es keine wissenschaftlichen Belege irgendeiner Art. Dieses massenhafte Auftreten, das wird auf jeden Fall auch von denen bestritten, die diese Therapie, diese Diagnose für existent halten. Also alle, die die Diagnose für real halten, sagen, das ist ein ganz, ganz seltenes Phänomen, während in der rituellen Gewalttheorie das im Grunde ein Massenphänomen sein soll, das in bestimmten Psychotherapiepraxen erstaunlicherweise also immer wieder auftritt. Also manche Therapeutinnen finden das bei ganz vielen Patientinnen, während andere das jahrzehntelang sagen, ich habe einmal einen Fall gesehen in 40 Jahren Berufspraxis. Auch das macht dann natürlich skeptisch, ob da jetzt wirklich immer eine objektive Diagnose vorliegt. Das ist also aber nur ein Element, ne? Ja. Es gibt noch drei, vier weitere Merkmale, auf die wir vielleicht zurückkommen. Ich will sie nur kurz nennen. Das eine ist die verdrängte oder wiedererlangte Erinnerung. Das ist eine Grundfrage. Das zweite ist das Thema Mind Control. Das ist eine bestimmte psychologische Technik, die die Täter angeblich herausgefunden haben, die so eine Art Geheimwissen ist, wie man Menschen kontrollieren kann. Und ein weiteres Element ist der anhaltende Täterkontakt, den die Opfer angeblich haben. Also das sind vier weitere Elemente, die auf jeden Fall zur rituellen Gewalttheorie gehören.
Wir haben jetzt also hier eine Geschichte, die schon im Kern auf mich unglaubwürdig wirkt, weil sie auch sehr typische Elemente enthält, die in vielen Verschwörungsmythen vorkommen. Es ist eine sehr überzeichnete Geschichte. Es werden Elemente reingenommen, die keine Belege haben. Also du hast jetzt ja gerade schon von vielen Ermittlern und Ermittlerinnen erzählt, die keine Belege finden dafür. Es gibt auch wissenschaftlich bisher wenig Substanz, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber mich würde jetzt interessieren, warum hält sich diese Geschichte trotzdem? Du hast gerade ja schon angedeutet, dass es gerade im Theorie, du hast ja gerade schon angedeutet, dass es im Therapiebereich immer noch eine hohe Verbreitung hat. Warum hält sich diese Geschichte so sehr?
Also das hat mich oft gefragt. Warum glauben intelligente Menschen, man darf ja nicht annehmen, dass das alles nur Dummköpfe sind in der Therapie, oder die Therapeutinnen, die das vertreten, auch das sind überwiegend Frauen, nicht ausschließlich so wie die Patientinnen, aber doch ganz überwiegend. Warum glauben die das? Und ich habe für mich die Erklärung, dass viele Menschen in medizinischen Heilberufen Schwierigkeiten haben oder manche Menschen in medizinischen Heilberufen Schwierigkeiten haben, mit dem Problem des Scheiterns und der Kontingenz umzugehen. Die leiden ähnlich wie ihre Patientinnen darunter, dass sie nicht wissen, wo es herkommt. Aber ähnlich wie die Patientinnen, wie die meisten Kranken, wollen sie wollen eine Erklärung haben. Das ist ganz menschlich. Also jeder weiß es, wie Menschen leiden, wenn sie von Arzt zu Arzt rennen und sagen, ich habe da ein Leiden und die Ärzte nehmen es nicht ernst oder sie schicken mich weg oder aber es ist doch real und ich möchte eigentlich wissen, was es ist. Für viele von diesen Leuten ist schon, wenn sie überhaupt eine Diagnose haben, die einen Namen hat, ist schon erleichternd. Das heißt, wenn das eine negative Diagnose ist, also von einer chronischen Krankheit, allein die Tatsache zu wissen, ich bilde mir das nicht ein, das ist das und das, ist entlastend. Ein Element der Entlastung ist, wenn ich weiß, wo etwas herkommt. Mhm. Also gerade psychische Krankheiten führen, glaube ich, Patienten und Ärzte und Psychologen an die Grenzen, weil man oft nicht sagen kann, das kommt daher. Wir haben aber zum einen menschlich eingebaut das Bedürfnis, Ursachen zu finden. Daher kommen die überhaupt Verschwörungstheorien, weil wir immer nach Mustern und Ursachen suchen. Und speziell bei Krankheiten haben wir uns auch, glaube ich, so hat das populäre Bewusstsein ist, ja, der und die hat das in der Kindheit erlebt und deswegen ist er im Erwachsenenalter so an der Stelle verkorkst worden. Also das ist so ein bisschen Küchenpsychologie, die bei uns eigentlich weit verbreitet ist. Die trifft dann also auf eine menschliche Disposition, nach Ursachen zu suchen. Nur ist es aber so, dass viele psychische Krankheiten auftreten, ohne dass es so eine erkennbare Ursache gibt. Also Menschen werden an psychischen Krankheiten krank, wie sie auch am Krebs krank werden.
Ja.
Also nicht alle Krebsarten sind wie der Lungenkrebs, wo man sagen kann, das kommt in fast allen Fällen vom Rauchen. Es gibt Krebsarten, die kommen und du denkst, hä, der hat doch immer gesund gelebt, auch nichts Schlimmes, auch kein Stress. Man weiß es nicht. So sind auch psychische Krankheiten oft. Und dann ist es so, wenn Therapeutin an eine Grenze stoßen und merken, trotz langer Behandlung, ich komme nicht weiter, ich kann meinen Patienten nicht helfen, obwohl ich so gerne möchte. Also dahinter steckt auch eine Menschenliebe, man möchte helfen.
Ja, klar.
Ein echter Helferwille, ne? Also man darf auch nicht, das sind auch keine bösen Menschen, die diese Therapie verbreiten, die meines Erachtens eine schlechte Therapie machen, aber das tun sie nicht aus bösem Willen oder aus Gleichgültigkeit, im Gegenteil. Vielleicht haben sie zu wenig Distanz und damit zu wenig, Gleichgültigkeit wäre das falsche Wort, aber ich würde nicht sagen Gleichgültigkeit, aber Distanz bräuchte man.
Ja.
Und dann kommt man auf die Idee, ich habe hier eine Erklärung. Und diese Erklärung ist dann für manche die Erklärung für praktisch jeden Fall, der ihnen vor die Nase kommt. Das heißt, immer steht am Anfang einer psychiatrischen oder psychischen Erkrankung eine traumatische Erfahrung der Kindheit und dann eben häufig eine sexualisierte Gewalterfahrung. Und dann ist es, bei einigen ist es dann halt diese rituelle Gewalterfahrung. Und das entlastet sowohl die Patientin wie die Therapeutin. Also das wäre erstmal so die positive Lesart. Eine andere Lesart ist auch noch, und ich glaube, die spielt auch eine Rolle. Wir beobachten in diesen Fällen von Anfang an, schon in den ersten Fällen, die dokumentiert sind in den 70er, 80er Jahren in den USA, extrem hohe Bindung zwischen Patienten und Therapeuten. Bis dahin, dass in mehreren solcher Fälle die Patienten später die Patientinnen die Therapeuten geheiratet haben oder mit denen zusammengelebt haben. Also die beiden ersten Fälle, die am Anfang stehen, Sybil Remembers, Sybil und Michelle Remembers ist ein zweites Buch, die haben beide mit den Therapeuten, um die es da geht, die das Buch also eigentlich wesentlich geschrieben haben, hinterher zusammengelebt oder sie geheiratet. Ich glaube, für manche in der Szene ist es auch eine Machterfahrung, dass man plötzlich so einen Kreis von Menschen, die am ganz ergeben sind, von Patientinnen um sich schart, die ich jetzt vollkommen, ich bin deren Hauptbesuchsperson, ich habe sie auch ihren Eltern entfremdet. Und das ist, glaube ich, unbewusst. Ich bin jetzt für die wirklich derjenige, der Einzige, der ihnen hilft, der einzige Fürsprecher in der Öffentlichkeit, ihnen Glauben schenkt. Also ich bin sozusagen das Böse gegenüber, Leute wie ich, die darüber aufklären wollen. Aber ich halte zu ihnen. Das gibt eine unheimliche Selbstaufwertung.
Ja.
Und natürlich, jede Verschwörungstheorie gibt auch Selbstaufwertung, weil man ja selber zu den Erleuchteten gehört, die aufklären über die bösen Machenschaften der Elitenverschwörung. Und alle anderen sind Schlafschafe oder sogar ihre Komplizen. Auch das ist natürlich ungeheuer selbstbewusstseinssteigernd. Und da sind wir dann im Bereich von allgemeinen Dingen, die die Verschwörungstheorien ausrichten für ihre Anhänger.
Das heißt, wir haben ja ein Phänomen, was größtenteils und vor allem in Therapien auftaucht. Und du hast jetzt schon mehrere, Gründe oder Erklärungen geliefert, warum das passiert. Nämlich zum einen hat man auf einmal eine Erklärung für ein psychisches Problem, was man hat. Sowohl für das Opfer ist das was Gutes, als auch für den Therapeuten oder für die Therapeutin, weil man dann halt eben einsteigen kann, weil man dann weitermachen kann, weil man dann auch irgendwie das Gefühl dieser Hilflosigkeit nicht mehr hat. Das andere ist dieses Machtverhältnis, also dass halt eben Therapeutinnen ihre Macht ausnutzen können, dass sie halt sagen, ich bin derjenige, der dir glaubt, ne? Komm immer wieder zu mir. Und einfach ist generell diese Geschichte einfach sehr erleichternd. Jetzt ist es so, dass ich noch nicht ganz verstehe, also das macht für mich total Sinn bei Patientinnen, die eine sogenannte, ich sag jetzt mal, plötzliche psychische Problematik haben und da hilflos gegenüberstehen. Wenn jetzt jemand einen sexuellen Missbrauch oder eine Gewalterfahrung hatte, wieso kommt auch da diese Geschichte ins Spiel? Weil da hat man ja eine Erklärung. Reicht das nicht aus oder gibt es da noch einen Mechanismus, den ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe?
Also es gibt, das kann man ja von außen nicht immer sagen.
Gut, ja, stimmt.
Weil man nicht, also ob jetzt eine sexuelle Gewalterfahrung als Kind vorliegt oder nicht, das müssen Gerichte klären, das macht man nicht aus dem Bauch raus. Im Falle der Niki, die ich vorhin schon zitiert habe, ist es so, dass sie als Kind missbraucht worden ist. Da gibt es ein Urteil gegen ihren Vater. Und viele Jahre später allerdings ist dann eine Therapie dahinter gekommen oder glaubte dahinter gekommen zu sein, dass das Ganze im satanistisch-rituellen Kontext stattgefunden habe. Darauf hat aber das Gerichtsurteil gegen den Vater hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist ein völlig anderes Setting. Sie ist erst in der Therapie darauf gekommen, dass da satanistische Verschwörung im großen Stil dahinter war. Da kann man im Grunde spekulieren, warum Leute da dann auf diesen Trichter abfahren. In dem Falle, ich glaube, in vielen Fällen ist es so, dass die Therapeutin das im Grunde an die Patientin herangetragen hat. Es gibt ein paar Fälle, wo Patientinnen glaubwürdig sagen, nee, ich habe das schon mit in die Therapie gebracht. Dort lässt sich dann aber meistens zeigen, dass sie vorher entweder über Freundinnen, die in Therapie sind, oder über Literatur, die sie gelesen haben, bereits mit den ganzen Merkmalen, die zu der satanistisch-rituellen Gewalt gehören, in Berührung waren und das dann reproduzieren. Weswegen die Schilderungen dessen, was die Leute erlebt haben, immer so ähnlich sind. Mhm. Auch die Tatorte sind immer die gleichen. Eine Schweizer Untersuchung vor 2 Jahren, da ist das alles mal ein bisschen aufgeflogen und die Behörden haben mal ein bisschen in die entsprechenden Kliniken und Therapien geguckt. Da kamen die Gutachter, die dann von außen rangesetzt wurden, dann mit Patientinnen gesprochen haben und mit den Therapeuten und Therapeutinnen. Die kommen zu dem Fazit, eigentlich ist unser Eindruck, dass diese Verschwörungstheorie, das haben sie eindeutig als Verschwörungstheorie markiert, das Ganze, viel stärker von den Therapeuten geglaubt wird als von den Patientinnen. Aha. Nämlich die Patientinnen, wenn die dann mal abseits von ihren Therapeuten, von diesen Gutachtern befragt wurden, haben da viele offenbar gesagt, ja, ich fand das ja auch erst komisch. Ich bin in die Therapie gekommen, hatte ganz andere Probleme und dann das erste Mal, als mir gesagt wurde, du bist als Kind jahrelang von deinem Vater, deiner Mutter oder von irgendwelchen anderen Kreisen rituell missbraucht worden, da waren Satanisten, habe ich erstmal gesagt, völliger Quatsch, das wüsste ich doch. Und nein, das ist nicht. Und dieser kleine Zweifel, der blieb dann immer. Das haben die aber eigentlich erst zugeben können, als sie dann einem externen Gutachter gegenüber saßen. Das Interessante ist, es gibt ja Patientinnen, die steigen aus solchen Therapien aus. Und von denen haben wir auch Zeugnisse, auch publizierte Zeugnisse. Und die beschreiben eben, wie sie am Anfang da reinkamen, sich gewehrt haben und dann nach und nach davon überzeugt wurden von der Therapeutin, der sie ja vertrauen müssen, sonst können sie keine Therapie machen. Das heißt, die haben gesagt, ja, das ist ja die Expertin, ich habe Vertrauen zu ihr, die ist nett, die hat offensichtlich auch mein Bestes im Sinn. Die hat wohl recht, ich muss mich da irren, ich bin ja ohnehin psychisch gestört, also krank, ich habe ja Leide, also die wird es schon wissen. Und wie sie dann aber diesen Zweifel immer behielten, aber nach außen nicht zu äußern wagten und dann aber dann irgendwann sich dann doch manchmal nach jahrelanger Therapie davon gelöst haben und heute in anderen Therapien sind, die ihnen viel besser helfen, sodass es ihnen viel besser geht nach 4 Jahren Therapien oder 5, während sie vorher 10 Jahre in Therapien mit der rituellen Gewalttheorie waren und es ging ihnen immer schlechter. Das heißt, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass die Therapeutinnen die treibende Kraft sind, viel mehr als die Patientinnen. So hart es ist, das zu sagen, aber diese Therapeutinnen wollen häufig helfen, tatsächlich aber schaden sie aufgrund ihrer eigenen Voreingenommenheit und Verfallenheit an diese Verschwörungstheorie.
Ja, zu den Folgen für den Patienten, da frage ich gleich nochmal was zu. Vorher würde mich interessieren, diese Suggestion, die da stattfindet. Also sprich, in der Psychotherapie sagt ein Therapeut, eine Therapeutin hier, du hast da eine verdrängte Erinnerung. Und du hast jetzt ja gerade schon gesagt, dass die Patientin dann auch so, das wüsste ich doch. Also wie funktioniert das? Was passiert da genau? Man sollte doch irgendwie meinen, dass man doch weiß, was in der Vergangenheit passiert ist oder nicht. Also weiß man da was drüber, was in solchen Sitzungen, also wie kommt das, dass man dann daran irgendwie glaubt, obwohl das nie passiert ist?
Also es sind jetzt mehrere Fragen, aber 2 Fragen habe ich jetzt rausgehört so ein bisschen. Also das eine ist, was passiert in den Therapien? Und das andere ist, man weiß doch, was passiert ist.
Ja, genau.
Also da ist im Grunde die Frage, wie funktioniert unser Gedächtnis? Und in der Tat ist das ganz wichtig, vor allem auch für Leute wie mich, die jetzt sehr pointiert, habe ich es jetzt mehrfach gesagt, das für eine Verschwörungstheorie halten. Ich widerspreche ja dem, dass Menschen, Frauen in einer Therapie sagen, das ist mir passiert. Jetzt gehe ich hin und sage, nicht ihnen ins Gesicht, das ist dann wiederum in der Seelsorge oder in direkten Situationen, das muss man da anders mit umgehen, aber okay. Ich muss ja auch über eine reale Wirklichkeit ja sprechen, da muss ich sagen, das kann so nicht passiert sein, aus folgenden Gründen. Dann muss ich aber erklären, ja, wieso hat denn die Patientin diese Erinnerung? Und dazu muss man wissen, wie unser Gedächtnis funktioniert. Und darüber ist in der Tat sehr viel bekannt. Nachdem ich mich da sehr viel eingelesen habe als Nicht-Psychologe, aber das ist jetzt keine Festkörperphysik. Man kann sich ja schon ein bisschen einlesen, auch als nicht studierter Psychologe.
Auch in die Festkörperphysik kann man sich einlesen, aber das okay. Nur am Rande.
Ich vielleicht nicht, aber genau, also es ist, mein Eindruck war, es gibt kaum einen Bereich in der psychologischen Fachwissenschaft, das so gut mit reproduzierbaren Studien belegt ist wie die Gedächtnisforschung,
ja.
Weil es da Experimente gibt. Und diese Experimente können von anderen Leuten reproduziert werden an anderen Orten und 20 Jahre später und kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Das gilt für viele Bereiche der psychologischen Wissenschaft eigentlich nicht. Insofern muss man sagen, also was die Gedächtnisforschung rausfindet innerhalb der Psychologie, das ist ziemlich solide. Und da finde ich, das Faszinierende ist eigentlich, unser Gedächtnis ist plastisch. Wir denken immer die Metapher von Kamera oder von Tonbandgerät, das ist so das, was man häufig nimmt, später auch mal die Festplatte, das ist so ein gängiger Begriff für unser Gehirn, die sind irreführend, weil die davon ausgehen, wir speichern eine Sache ab und dann rufen wir sie halt irgendwann wieder ab, so wie in der Prüfung, wo man hoffentlich noch alle Jahreszahlen aus der deutschen Geschichte weiß, wenn man im Geschichtsabitur sitzt. So ist es nicht. Das meiste, was unser Gedächtnis leisten muss, ist nicht irgendwelche Prüfungen bestehen, sondern das Gedächtnis soll uns Orientierung in der Welt vermitteln.
Mhm.
Und dafür ist es nicht notwendig, dass das Gedächtnis alles haargenau aufzeichnet, sondern dass es uns ein sinnmachendes Ganzes unserer eigenen Vergangenheit und unserer Umgebung ergibt. Und deswegen ist das Gedächtnis plastisch. Und jedes Mal, wenn wir uns an eine Sache erinnern, verändern wir sie ein bisschen. Also wenn ich eine Geschichte erzähle, da wird die ein bisschen anders. Das kennt jeder, also der Angler, der den Fisch beim 20. Mal den Fisch erzählt, ist der Fisch plötzlich einen halben Meter größer geworden. Im Alltag ist es so, wenn sich Geschwister erinnern, was gewesen ist, und sei das bloß irgendwie ein halbes Jahr her, dann wissen die Leute, manchmal denkt der eine, ja, der Bruder sowieso noch, der war noch dabei, und der andere sagt, nee, der Peter war nicht dabei. Und keiner von beiden lügt bewusst, und beide sind aber ganz sicher, dass sie sich richtig erinnern. Ich glaube, diese Erfahrung kennt jeder. Also unser Gedächtnis ist trügerisch. Es ist plastisch, es kann beeinflusst werden. Und die Forschungen, die dazu gemacht wurden, zeigen sehr deutlich, das geht schon in den 80er Jahren los mit Elisabeth Loftus, das ist so die Pionierin, aber es gibt eine ganze Reihe weiterer Forschungen, die das bis heute machen, mit immer neuen Versuchen, können zeigen, dass man relativ leicht vorsätzlich Menschen Erinnerungen suggerieren kann.
Mhm.
Also Elisabeth Loftus hat kleinen Kindern suggeriert, das wäre heute nicht mehr erlaubt, man könnte solche Versuche mit Kindern nicht mehr machen, aber sie hat es damals mit Kindern gemacht. Jetzt vor ein paar Jahren wurde es in London mit jungen Studenten wiederholt, dass sie als Kind mal verloren gegangen sein. In Lost in the Mall heißt das Experiment. Also du hast dich verirrt, die Mama hat dich verloren und dann ist das und das passiert. Vor ein paar Jahren hat eine deutsch-kanadische Psychologin in London an der Uni den Versuch gemacht mit Studenten. Und es ist ihr geglückt, innerhalb von 3 Sitzungen bei, ich glaube, es waren 1/4 der Studenten, denen zu suggerieren, sie seien als Teenager. Also muss man sich vorstellen, das war noch nicht so lange her, keine 10 Jahre. Sie hätten als Teenager mal eine Straftat begangen und da sei die Polizei gekommen.
Krass.
Also, und sie zeigt auch, man kann das sogar auf YouTube-Videos sehen, wie sie diese Experimente macht, weil manche wurden gefilmt, diese Gespräche. Das sind dann keine Patienten, sondern es sind ja dann Versuchspersonen da in London. Die fangen in der 3. Sitzung an, immer mehr Details dieses Ereignisses, das nie stattgefunden hat, zu produzieren. Das heißt, die erinnern dann, ja, dann kam die Polizei und ich habe da irgendwie meiner Freundin auf einer Party, da habe ich irgendjemand Cola ins Gesicht geschüttet oder schlimmer, sie gehauen. Und dann kam die Polizei und dann wurde das. Und dann sagt die Psychologin, versuch dich noch ein bisschen mehr zu erinnern, versuch mal, schließ mal die Augen und was ist dann passiert? Und dann kommen die Leute mit einer immer elaborierteren Geschichte. So, das Interessante ist, dann nach der 3. Sitzung sagt die Psychologin, du warst Teil eines Experiments. Das alles, was du dir jetzt erinnert hast, das hat nicht stattgefunden. Das habe ich dir sozusagen suggeriert. Die Leute wissen das dann zwar, also die wissen dann zwar, dass es nicht passiert ist, aber sie können die Erinnerung nicht mehr löschen. Die Erinnerung fühlt sich für sie nach wie vor real an.
Krass.
Das ist also, ich kann es jetzt nur so andeuten, es ist ungeheuer faszinierend, was unser Gedächtnis mit uns macht. Das Interessante ist jetzt, das kann auch unbewusst passieren. Zum einen, dass wir selber ständig unsere Erinnerungen verändern.
Ja.
Und zum anderen, dass andere Leute das machen. Und wir wissen, dass eine Therapiesituation ideal geeignet ist für solche Suggestionen. Das nennt man dann suggerierte Erinnerungen.
Ja.
Ohne, dass die suggerierende Person das intendiert. Also in den Experimenten war das vorsätzlich, ja, das war ja so angelegt, aber in der Therapiesitzung ist die Situation noch viel besser. Wir haben einerseits eine Person, die ist verunsichert, weil sie psychisch krank ist und leidet. Wir haben eine Situation einer engen Beziehung zwischen der Therapierten und der therapierenden Person. Eine Vertrauensbeziehung ist die Voraussetzung so einer Therapie. Vertrauen aber ist das Wichtigste, um solche Suggestionen vorzunehmen. Das heißt, eine vulnerable Person, eine Person, die als Expertin gilt und eine Beziehung zwischen beiden, die auf absolutem Vertrauen aufgebaut ist. Ich habe es vorhin so geschildert. Ja, ich glaube das nicht, das ist mir nicht passiert. Ja, aber mein Gegenüber, die ist ja die Expertin. Und die meint es ja auch gut mit mir. Das ist sozusagen der Boden, auf dem das gedeiht. Und dann wird man, jetzt sind wir bei der Frage, welche Techniken werden angewandt. Heute sind die Therapeutinnen immer sehr zurückhaltend und behaupten, sie würden keine suggestiven Techniken verwenden. Ob das stimmt oder nicht, kann man nicht kontrollieren, weil man nicht reingucken kann. Allerdings wissen wir von denen, die aus den Therapien rausgegangen sind, die schildern zumindest, dass die suggestiven Praktiken, die mir in den 80er, 90er Jahren noch beschrieben wurden in der Literatur von den Vertreterinnen selber, dass die nach wie vor angewendet werden. Mhm. Das sind Hypnose, Gruppentherapie, wo sich Leute gegenseitig darin bestärken, was sie erlebt haben. So geleitete Gedächtnisübungen, wo man also sagt, stell dir doch mal vor, es wäre so gewesen, wie ich das geschildert habe. Also da seien diese Sachen passiert. Wenn ich eine Sache stark imaginiere, immer wieder, dann denke ich irgendwann, sie sei passiert.
Ja.
Ich finde immer, das machen wir wahrscheinlich alle selber. Ein Beispiel immer, in Woodstock sind nach ihren eigenen Erinnerungen ungefähr 100.000 bis 300.000 Leute gewesen. Tatsächlich aber waren in Woodstock nur 20.000 Amerikaner. Die anderen 280.000, die lügen das nicht alle, sondern die haben das irgendwann mal so ein bisschen auf einer Party beim Grillen erzählt, um Mädels zu beeindrucken. Und später haben sie selber geglaubt, dass sie wirklich da waren, weil in ihrem Kopf sich so viele Bilder aus dem Fernsehen, aus dem Kino damit vermischt haben. Also, und so funktionieren wir alle. Also ich vermute auch, oder eigentlich sind alle unsere Erinnerungen verfälscht, weil wir im Grunde uns immer so ein bisschen was schön machen. Also unsere Rolle wird größer in wichtigen Ereignissen, unsere negative Rolle wird kleiner in anderen Ereignissen.
Oder umgekehrt, wenn man psychisch krank ist?
Genau, umgekehrt, genau. Man macht die eigenen Verfehlungen und Schwächen viel größer, als sie sind. Auch das kann passieren. Das ist dann sozusagen, ist das Gedächtnis destruktiv in der Selbstwahrnehmung oder macht die Selbstwahrnehmung destruktiv. Es ist auf jeden Fall so, wir erinnern fast nichts eins zu eins.
Richterinnen und Richter können davon ein Lied singen, wenn es um Zeugenbefragungen geht. Deswegen erscheint mir das jetzt auch gar nicht so weit weg. Also ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es so ist. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Red gern weiter.
Für Richter ist es in der Tat elementar, dass sie rausfinden. Und deswegen wissen sie auch, Zeugenaussagen, im Grunde aufgrund von Zeugenaussagen jemanden zu verurteilen, ist äußerst heikel. Das wird man nicht gerne machen, weil eben Menschen, auch dazu gibt es einen Haufen Versuche, wenn Menschen ein Film gezeigt wird von irgendeiner Straftat und hinter nimmt man also die 10 Versuchspersonen, die vor der Leinwand saßen, da erzählen die 10 verschiedene Tathergänge und keiner macht es mit Absicht. Ja. Das Interessante ist auch noch, wenn man sie 5 Wochen später nochmal befragt und ein halbes Jahr später, erzählen sie dann aber nochmal 10 weitere neue Tathergänge. Also es geht, die Leute wissen nicht, wie die Farbe des Mantels war oder ob das ein Mann oder eine Frau, also es ist wirklich horrend. Ja. Wenn man sich mit den Büchern beschäftigt, also ich habe da einiges gelesen, naturgemäß zu dem Thema. Danach habe ich erstmal gedacht, was weiß ich eigentlich überhaupt sicher, was passiert ist? Ich wurde ein bisschen gnädiger, wenn meine Mutter und ich unterschiedliche Erinnerungen hatten. Also früher habe ich immer gedacht, Mama, du hast das vergessen, so wie ich es erinnere, ist es richtig. Also inzwischen weiß ich, nee, ich kann es auch nicht sicher sagen. Vielleicht haben wir beide Unrecht und meine Schwester hat recht, ich weiß es nicht. Also ich bin sehr unsicher geworden, was ich eigentlich wirklich akkurat erinnere und was nicht. Und das ist wahrscheinlich keine schlechte Haltung, wenn man da ein bisschen skeptischer wird.
Ich muss gestehen, im Interview gerade geht mir das auch so. Ich bin immer mehr so, okay, oh scheiße, was weiß ich eigentlich? Jetzt hast du gesagt, dass zu dem Verschwörungsmythos Satanic Panic noch andere Merkmale gehören, nämlich die wiedererlangte Erinnerung und Mind Control. Wenn ich das jetzt so höre, was da suggestiert wird und was in diesen Therapiesitzungen passiert, sind diese beiden Dinge ja sicherlich essentiell, damit das auch funktioniert, dieses, ich nenne das mal Einpflanzen von Erinnerungen. Denn wenn man sagt, hey, du hast jetzt eine Erinnerung verdrängt und jetzt wiedererlangt, dich hat da jemand kontrolliert, dann ist das doch sicherlich super praktisch, jetzt super in Anführungszeichen, um eben diese rituelle Gewaltgeschichte weiter zu verbreiten, oder? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also das ist unverzichtbarer Bestandteil des Ganzen, denn auch die rituelle Gewalttheorie muss ja begründen, warum die Opfer das alle nicht mehr gewusst haben. Sondern erst in der Therapie sich wieder daran erinnert haben. Und da kommt dann die verdrängte Erinnerung ins Spiel. Der Begriff, der kommt, geht auf Sigmund Freud mal zurück, der hat mal postuliert, es gäbe so ein Abspalten von Erinnerungen, wo wir also Sachen vergessen und dann können die in der Therapie wieder erinnert werden. Das Interessante ist, Freud hat diese Theorie schon nach, weiß ich, 3, 4 Jahren, also nach kurzer Zeit wieder verworfen. Und zwar warum? Weil er plötzlich gemerkt hat, ganz viele seiner Patientinnen haben plötzlich Erinnerungen an sexuellen Missbrauch wieder erlangt. Und da hat er gesagt, das kann ja nicht sein, dass jetzt plötzlich alle da das Gleiche erinnern, wo ich also mit verdrängter Erinnerung, wenn ich da sozusagen was andeute. Und er kam dann selbstkritisch, da war er dann doch sehr Wissenschaftler, hat gesagt, nee, das scheine ich zu sein, der das den Patientinnen suggeriert. Mhm. Und weil sich das herumspricht, ist das jetzt sozusagen so eine Modegeschichte, wo Frauen da was erinnern. Und da hat er das wieder verworfen. Aber da war das bereits in der Welt. Und der Begriff der verdrängten Erinnerung, der ist ja inzwischen umgangssprachlich.
Ja, genau.
Also dahinter steht die Idee, man kann was erleben, das ist aber so schlimm oder so unangenehm, dass ich es verdränge. Und dann ist es nicht nur verdrängt in dem Sinne, dass ich bewusst nicht dran denke. Das machen Menschen, also weiß ich, wer noch alt genug ist und Großeltern hat, die im Krieg waren, also die Männer, die über die Kriegserfahrung nicht reden wollen und in der Tat es dann ihnen gelingt, lange Zeit eben nicht dran zu denken. Und die froh sind, wenn sie, oder man gibt es ja heute noch Kriegsveteranen, die umgetrieben werden von ihren Erinnerungen und die würden gerne die Sachen verdrängen. Manche schaffen das besser als andere, das ist dann irgendwo schon immer noch vorhanden. Der Witz ist aber, ja, die verdrängen das in der Form, dass sie nicht dran denken, nicht davon gepeinigt werden, wenn es gut geht, aber die haben das nicht vergessen und die wissen auch noch, dass das da ist. Diese Theorie der verdrängten Erinnerung ist aber, dass man gar nicht mehr weiß, dass da etwas war, sondern dass er so verdrängt ist, dass der Betreffende selber das vergessen hat, dass da etwas gewesen ist. Das ist die Theorie und das könnte man in der Psychotherapie, und da kommen wir zu den Techniken, die wir vorhin ansprachen, durch bestimmte Techniken wieder herauslocken. Und dann therapieren, weil man sonst die psychische Krankheit, die dadurch ausgelöst wird, nicht in den Griff bekommt. Und dieser Teil, für den gibt es keine Hinweise, gibt es keine experimentellen Hinweise, dass diese verdrängte Erinnerung passiert. Im Gegenteil, es gibt, wie ich gesagt habe, es gibt Erinnerungen, die sind suggeriert, auch autosuggeriert zum Teil. Das ist experimentell belegt. Aber es gibt Forschungen dazu, wie verschiedene Erinnerungen sich im Gedächtnis einprägen und welche Erinnerungen verfälschungsanfälliger sind als andere. Also Dinge, die wenig bemerkenswert sind, die vergessen wir in der Tat. Traumatische Erinnerungen, die vergessen wir in der Regel nicht. Muss jetzt absehen, also was ganz anderes ist, diese kurzzeitige Amnesie nach Unfällen, wo Leute dann irgendwie 2 Stunden später, also die nächsten 2 Stunden oder um den Unfall herum nicht mehr wissen. Das war was völlig anderes, das ist ein Sonderphänomen. Hier geht es ja darum, dass Leute langjährige Erfahrungen des Missbrauchs unter schlimmsten Gewalt haben und dass sie davon nichts mehr wissen. Was wir wissen, ist, traumatische Erinnerungen werden besonders erinnert, die werden nicht vergessen. Ja. Die sind zwar auch anfällig für Detailveränderungen, das heißt, ich kann mich eben nicht mehr erinnern, ob der Mann, der irgendwie mich mit dem Messer angegriffen hat oder vergewaltigt hat, ob der geschielt hat oder eine rote Brille trug oder gar keine. Aber wir vergessen nicht das Ereignis als solches. Das gilt auch für Kriegsveteranen etc. Die Leute vergessen Details, weil das traumatische Erlebnis so, so überwältigend war, aber sie vergessen nicht das Ereignis als solches. Und was auch nicht stimmt, auch das wissen wir aus Experimenten, wenn du so ein Ereignis erlebt hast und hast das verdrängt, du kannst nicht anschließend durch intensives Nachdenken über Wochen und Monate weg immer mehr Details dazu erinnern. Das ist aber typischerweise das, was in den Therapien passiert. In den Therapien ist es so, dass von einer Sitzung zur nächsten immer neue Details dazukommen. Das passt viel besser zu dem, was wir vorhin geschildert haben in diesen Versuchen mit suggerierter Erinnerung. Also immer neue Details zu imaginieren, das ist im Grunde dieses autosuggestive Moment von falschen Erinnerungen. Das ist aber nicht das, was tatsächlich passiert, wenn ich traumatische Erinnerungen habe. Die Details, die da verloren gegangen sind, die komme ich auch durch intensives Denken nicht irgendwie ein halbes Jahr später immer weiter, immer mehr heran, sondern das bleibt dann blurry, also verwischt und unklar. Das ist das. Das andere davon zu trennen, also die verdrängte Erinnerung und die wiedererlangte Erinnerung, das ist dieses Thema. Das andere Thema ist die Mind Control. Mhm. Mit der Mind Control hängt was anderes zusammen, nämlich der anhaltende Täterkontakt, der auch immer wieder auftaucht in der rituellen Gewalttheorie. Mind Control besagt, dass die Täter die Opfer langfristig missbrauchen können und die so geschädigt haben, dass sie also in diese dissoziative Identitätsstörung reingeraten sind und immer verschiedene Persönlichkeit haben. Die Idee ist, dass die Täter, diese internationalen oder nationalen Eliten, eine Psychotechnik entwickelt, entdeckt haben, denn die Fachwissenschaft weiß davon nichts, obwohl die Amerikaner mal in den 50er Jahren danach geforscht haben, in der sie eine dissoziative Identitätsstörung produzieren und kontrollieren können. Gedacht ist es so, die implantieren ein bestimmtes Programm und in dem wird auf einen bestimmten Symbol oder eine bestimmte Symbolhandlung hin, also ein Fingerschnippen, Augenzwinkern oder auf einen Audioreiz, also einen Anruf, in dem ein Wort gesagt wird, switcht, so nennt sich das, ein Opfer in eine andere Persönlichkeit. Das Persönlichkeit, die Persönlichkeit Kleinkind-Opfer. In dieser neuen Persönlichkeit hat der Mensch dann also ein anderes Alltags-, ein anderes Bewusstsein und geht freiwillig zu den Tätern hin, lässt sich dort vergewaltigen, missbrauchen, foltern oder begeht selbst schlimme Straftaten, also mordet, trinkt Blut und anschließend switchen die Täter das Opfer wieder zurück in seine Alltagspersönlichkeit, wenn es zu Hause ist, und es vergisst alles, was passiert ist. Allenfalls sieht sie vielleicht noch die eine oder andere Spur am Körper. So ist es gedacht. Diese Spur findet eigentlich die Polizei dann nie. Also die lässt sich dann nie irgendwie beim medizinisch feststellen. Das ist die Idee. Und das würde erklären, und da komme ich jetzt zum anhaltenden Täterkontakt, warum in ungefähr, ich glaube, ein Drittel bis der Hälfte aller Fälle in Umfragen die Therapeutinnen sagen, meine Patientin hat heute noch Täterkontakt. Und wenn die nicht bei mir in Therapie ist, ist sie in ständiger Gefahr, weil nämlich die Täter sie so unter Kontrolle haben, dass sie die, also die hat dienstags Therapie, und am Samstag gehen die Täter hin, switchen ihre Persönlichkeit, zitieren sie zu sich, machen alle ihre satanistischen Spielchen mit ihr, anschließend switchen sie sie zurück und sie hat alles vergessen. Und ich muss dann in der nächsten Therapiesitzung am Dienstag versuchen, rauszufinden, was passiert ist. Das ist die Idee. Also der anhaltende Täterkontakt ist nicht etwa ein Randphänomen, sondern das ist in ganz vielen Fällen Teil der Annahme dieser rituellen Gewalttheorie.
Hast du eine Theorie oder weiß man, warum man das macht, weil das jetzt auf mir, also jetzt, ich spiegel jetzt einfach mal, was sich bei mir innerlich gerade tut. Ich finde, das klingt total abgefahren. Ich habe überhaupt keine Idee, was das soll. Also, was hat der Therapeut, die Therapeutin davon, das zu suggerieren?
Also, die suggerieren das ja nicht bewusst, sondern sie glauben selber, dass das so ist, weil sie diese Theorie so. Also die Theorie ist erstmal verbreitet worden, die wird in Fortbildungen verbreitet, die wird in Büchern verbreitet und wenn jemand sich sozusagen dieses ganze Konstrukt zu eigen macht, dann geht man davon aus, dass es das gibt. Und wenn ich eine Therapeutin bin, die jetzt so eine Patientin vor sich hat und dieses ganze Konstrukt glaubt, dann werde ich auch überlegen, ob es halt diesen anhaltenden Täterkontakt gibt.
Also es gibt hier jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder hat diese Person wirklich Kontakt zu einem Täter oder zu einer Täterin und der Person passiert was Schlimmes, dann muss man diese Person ja eigentlich von dem Täter wegholen. So, das müsste die Therapeutin irgendwie versuchen hinzubekommen. Oder, und das ist die andere Möglichkeit, der Person passiert gar nichts. Sondern die Person hat irgendein anderes Problem und dann behandelt man ja das nicht. Das sind doch beides keine Zustände, die man haben will, oder?
Also deswegen haben bis vor ein paar Jahren auch dann die Therapeutin immer wieder mal dann bei der Polizei Anzeige erstattet, denn das ist ja ein Offizialdelikt.
Ja.
Das heißt, Offizialdelikt heißt, ich kann das anzeigen, ohne dass das Opfer selber das tut und die Polizei muss ermittelnd tätig werden. Und in der Tat ist es auch passiert. Das Problem ist, die Polizei ist dann ermittelnd tätig geworden und es ist ja relativ naheliegend. Also sobald man das hört, denkt man ja, Moment, also da geht jemand irgendwie von einer Woche zur nächsten zu Tätern und ist da also in irgendwelchen dunklen Zirkeln und wird dann missbraucht. Das müsste sich doch feststellen lassen, indem man die Person überwacht. Genau das hat die Polizei natürlich, die jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen ist, obwohl das manchmal die Therapeuten behaupten, dass die Polizei das alles nicht aufdeckt, weil sie sich das nicht vorstellen können, wie schlimm es ist.
Oder sie zur Elite dazugehören, ne?
Oder dass sie gleich selbst der Teil der Verschwörung sind. Das kommt heute nicht mehr so häufig vor, weil das dann doch zu verschwörungstheoretisch klingt. Man sagt dann lieber, die Polizei, die ist überfordert mit dem sich Vorstellen dieser schrecklichsten Taten.
Okay.
Weil ich mich frage, was die Polizei das aufklärt. Das ist, also die Polizei hat mit genug Schrecklichem zu tun. Warum ihnen an dieser Stelle die Fantasie fehlt, ist mir nicht deutlich.
Nee, mir auch.
Aber die Polizei hat dann in der Tat natürlich das naheliegend gemacht und hat dann in der Tat solche Opfer überwacht. In der Schweiz und in Deutschland haben wir solche Fälle, wo gibt es sicherlich auch in anderen Ländern, und hat dann gesagt, wir konnten keinerlei Anhaltspunkte finden dafür, dass die Person irgendwie über die Wochen, wie wir sie observiert haben, mit irgendjemandem Kontakt hatte und irgendwelchen Sachen da zum Opfer gefallen ist. Ist sogar ein schöner Fall, wo ein Polizist eine Patientin überwachte Und die, oder Polizei, sind immer dann mehrere Überwachte. Dann rief plötzlich die Therapeutin ganz aufgeregt bei der Polizei an und sagte, meine Patientin hat sich gerade bei mir gemeldet, jetzt ist es wieder soweit, diese wird gerade missbraucht, jetzt ist es da. Dann sagt die Polizei, das ist interessant, wir stehen gerade bei ihr vor der Küche und da ist sie am Fenster und telefoniert.
Ja.
Also,
okay.
Da ist irgendwas im Gange. Also, das, was naheliegend ist, dieser anhaltende Täterkontakt, der würde sich beweisen lassen, hat er bisher noch nie.
Okay.
Und deswegen ist es jetzt auch so, dass diese Sachen nicht mehr angezeigt werden von den Therapeuten. Das ist meine Erklärung, warum sie es nicht anzeigen. Was sie selber sagen, ist, die Polizei, die bringt ja sowieso nichts raus und ich möchte meine Patientin schützen. Das stresst die zu sehr, wenn sie bei der Polizei Aussagen machen muss. Tatsächlich ist es so, wenn die Polizei ermittelt und nichts findet, ist das natürlich sehr schädlich für die Glaubwürdigkeit der ganzen Theorie. Deswegen vermeidet man das heute, da wirklich was in Gang zu setzen.
Wahrscheinlich kann man das gar nicht sagen, wahrscheinlich auch nicht, ohne dass man einen Brief bekommt von irgendeinem Anwalt, aber wie verbreitet ist das denn unter Therapeutinnen? Weiß man dazu was? Hast du dazu eine Meinung, eine These?
Ich habe keine Zahlen. Also das ist praktisch unmöglich zu sagen. Ich habe
mit Psychologen
gesprochen. Es ist so, was ich sagen kann, ist, wenn die Bücher sind, haben eine große Auflage gehabt, die da erschienen sind im Laufe der Jahre. Es gibt Schulungen, die durchgeführt werden von bestimmten Einrichtungen, vor allem dagegen von Rheinland-Pfalz und in Westfalen. Da sind im Laufe der, ich war auch selbst auf solchen Schulungen und Kongressen mal dabei. Da sind, also auf der einen Tagung, die habe ich jetzt vor Augen in Mainz, das waren bestimmt 200 bis 300 Leute, die dort waren. Die werden das sich nicht alle zu eigen machen, aber viele waren eindeutig da Anhänger der Theorie und haben sich im Grunde nur die Feinheiten da vermitteln lassen, gehen dann zu weiteren Seminaren im kleineren Rahmen. Mhm. Da sind im Laufe der Jahre sicherlich Hunderte, wahrscheinlich Tausende von Therapeutinnen durchgelaufen, würde ich mal schätzen. Wie viele davon dann anschließend in dieser Weise praktizieren, kann kein Mensch sagen. Ich weiß von Psychologen, die sich bei mir gemeldet haben, sozusagen nicht anonym, aber vertraulich, die sagen, bei uns in der Psychotherapeutenkammer ist das eine Minderheit, aber eine sehr lautstarke Minderheit.
Mhm.
Und wenn ich mich jetzt in unserer internen E-Mail-Liste da skeptisch äußere, dann bin ich 0,nix unter dem Titel Täterschützer, einer, der den Opfern nicht glaubt, dort gebrandmarkt, dann fallen die praktisch alle über mich her. Und so haben viele meiner Kollegen und ich auch Angst. Ich kann mich so nicht exponieren. Ich bin auf die Einkünfte als Fachgutachter vor Gericht angewiesen. Und wenn ich da in Misskredit gerate, egal wie Unrecht mir da geschieht, kann ich dicht machen. Deswegen äußere ich mich nicht öffentlich. Aber meldete sich bei mir mit Absicht, damit ich, weil ich das halt von Berufswegen tue, im Rahmen meiner kirchlichen Tätigkeit dazu äußern kann. Und der sagt, es ist eine Minderheit, aber eine lautstarke Minderheit und eine einflussreiche. Wie gesagt, Zahlen kann ich nicht nennen, aber ich habe dann anschließend noch von anderen, wenn ich das so zum Besten gegeben habe, das Gleiche gehört. Das scheint also so zu sein, dass es verbreitet ist. Es ist kein winziges Phänomen, aber es ist eine Minderheit. Die Therapeuten, die nicht so praktizieren. Man muss sagen, es gibt ja auch seriöse Traumatherapien.
Ja.
Der Begriff Traumatherapie ist nicht geschützt. Die nennen das alle Traumatherapie, aber das ist eine sehr spezielle Art der Therapie. Die seriösen Traumatherapien, die Verbrechensopfer, Unfallopfer, Kriegsheimkehrer und so weiter behandeln, die gehen da nicht ran. Die machen ihre Arbeit, sie machen sie seriös, aber die wollen keine weltanschaulichen Kämpfe mit fehlgeleiteten, irregeleiteten Kollegen haben. Kann man auch verstehen.
Man
ist jetzt nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig, wenn man sich damit rumstreiten muss. Ich mache das jetzt seit ein paar Jahren. Viele kirchliche Kollegen machen es übrigens auch. Also ich würde mal sagen, das ist immer eine Stelle, wo die kirchlichen Weltanschauungsbeauftragten wirklich eine gute Rolle spielen, weil wir da seit vielen Jahren drüber aufklären. Zusammen mit der GWOP, der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung für Parawissenschaften und jetzt ein paar Schweizer Psychologen. Es sind jetzt auch in Deutschland ein paar Artikel erschienen, die waren gut. Aber lange Jahre gab es relativ wenig Leute, die das machten. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, das muss ich mir nicht antun.
Ja, insofern natürlich.
Kein Vorwurf an die Psychologen, die sich da bedeckt halten. Aber ich habe mich schon gefreut, als dann in der Schweiz die Fachgesellschaften mal gesagt haben, wir haben da ein Problem mit Leuten, die nicht seriös arbeiten. Das ist meines Erachtens die Aufgabe von der Fachgesellschaft für Psychologie oder auch Psychiatrie. Die müssen auf Standards in ihrem Berufsstand achten. Das kann nicht die Aufgabe einzelner Psychologen sein, zu sagen, hier, meine Kollegen machen Quatsch. Das muss die Fachgesellschaft tun. Und daran mangelt es ein bisschen oder hat es lange Jahre gemangelt.
Verstehe. Ja, da haben wir auch dann direkt schon mal eine Maßnahme. Behalten wir das mal im Hinterkopf. Ich würde gerne, wir haben jetzt ganz, ganz viel über die Therapeutinnen gesprochen. Ich würde gerne noch mal einmal aufdröseln, was das für Folgen für die Patientinnen hat. Wir haben das immer schon so ein bisschen angedeutet, aber lass uns versuchen, noch mal auf den Punkt zu bringen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch für die Patientinnen sehr schädlich ist. Du hast es ja auch schon angedeutet, dass es ihnen eher schlechter geht. Wie würdest du das sehen?
Es gibt auf der Webseite des Sekteninfo NRW, das ist eine staatliche Einrichtung, eine sehr eindrückliche und bewegende Schilderung einer Patientin, die das erlebt hat. Das ist die ausführlichste Schilderung, die ich kenne. Die beschreibt, wie in der Therapie sie immer weiter in dieses Konstrukt reingebracht wurde, dass sie Opfer von ritueller Gewalt war in der Vergangenheit und dass sie nach wie vor Opfer von ritueller Gewalt ist, Stichwort anhaltender Täterkontakt, das wurde suggeriert. Die beschreibt ein Gespräch mit einer Therapeutin, wo sie sagt, wie kann das denn sein, das wüsste ich doch. Und dann sagt sie, ja, wie wissen Sie, dass Sie das wissen, wenn Sie in einer anderen Persönlichkeit sind? Ja, aber das wüsste ich doch. Ja, und vielleicht prostituierst du dich. Ah nee, da müsstest du ja mehr Geld haben für irgendwas, wenn da sowas passiert. Ja, aber vielleicht prostituierst du dich in einer anderen Persönlichkeit, weiß das nicht. Ich wüsste es doch. Ja, wieso, das weißt du vielleicht. Da müsstest du was wie Reizwäsche zu Hause haben, sagt sie dann. Naja, vielleicht hast du die woanders in einer anderen Persönlichkeit. Vielleicht hast du noch ein weiteres Bankkonto. Also sie beschreibt so richtig, wie die Therapeutin ihr die gesamte Wirklichkeit dekonstruiert und sagt, am Ende war ich vollkommen verunsichert, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, was meinem Alltag passiert. Ich hatte das Gefühl, ich bin so dermaßen neben der Spur, dass ich nicht weiß, was ich gestern gemacht habe. Das hat eine ungeheuer verunsichernde Wirkung auf einen Menschen, wenn er nicht seinem eigenen Gedächtnis trauen kann, wenn er nicht seiner eigenen Wirklichkeitswahrnehmung trauen kann, wenn die einzige Person, der er vertrauen kann, ihre Wirklichkeit zu kennen, die Therapeutin ist. Was natürlich die Therapeutin in eine ungeheure Rolle versetzt. Das ist nur ein Beispiel, also diese Verunsicherung, die entsteht. Das hat zur Folge, dass viele dieser Patientinnen für die Außenwelt und die, die ausgestiegen sind, auch aus der Innenperspektive, nicht, denen geht es nicht besser nach jahrelanger Therapie, sondern schlechter. Weitere Folge, die wir aus der Schweiz wissen, die aber auch in Deutschland praktiziert wird, ist dieses Warnen vor satanistischen Feiertagen. Da gibt es einen Kalender, da stehen alle satanistischen Feiertage des Jahres drauf und an diesen Tagen herrscht besondere Gefahr, dass man dann wieder zu den Tätern läuft. Anhaltender Täterkontakt, ich sagte es. An diesen Tagen müssen die Patientinnen besonders geschützt werden. Wir wissen aus deutschen Therapien, dass dann die Patientinnen einer Therapeutin alle zusammengebracht werden in der Gruppe und dann da so eine Gruppensession stattfindet, wo sie sich vorstellen müssen, was passieren würde, wenn sie jetzt bei den Tätern wären.
Was?
Also das hat auch wieder ein suggestives Potenzial.
Das ist doch retraumatisierend sogar. Gottes Willen.
Also ich bin kein Psychologe, deswegen würde ich das nicht sagen, aber natürlich der Laienverstand sagt erstmal, das kann jetzt eigentlich nicht hilfreich sein, wenn man sich das... Aus der Schweiz wissen wir, dass teilweise Patientinnen in Kliniken an diesen Tagen fixiert wurden. Das heißt, sie wurden ans Bett gefesselt, damit sie nicht, ohne es zu merken, zu den Tätern laufen können. Das ist offenbar nicht nur in Einzelfällen passiert, das haben diese psychiatrischen Gutachter in mehreren Kliniken festgestellt, sondern das ist offenbar regelmäßig passiert. Nun muss man wissen, oder so habe ich es jedenfalls gelesen, dass das Fixieren von Patienten heutzutage eine extreme, seltene und wirklich nur für Extremfälle vorgesehene Maßnahme ist. Ich bezweifle, dass das Schützen vor dem Weglaufen zu fiktiven Täterkreisen von internationalen Elitensatanisten zu solchen Maßnahmen einberechtigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das den Patientinnen gut getan hat. Das ist auch die Meinung der Gutachter, die das so beschrieben haben, dass das nicht angemessen war. Also der Schutzinstinkt von manchen Therapeutinnen nimmt dann also Therapeuten, in der Schweiz waren auch eine Reihe männliche Therapeuten da beteiligt, nimmt dann groteske Züge an, wo man nur sagen kann, ich möchte nicht, dass irgendwie Verwandte von mir, irgendwie, wenn sie mal psychisch krank werden, in solche Sachen reingeraten.
Ist denn, also du hast jetzt gerade schon diese Unsicherheit, beziehungsweise diesen, oh, wie soll ich das jetzt nennen? Diese Grenzüberschreitung der Therapeutinnen als Folgen für Patientinnen beschrieben. Jetzt gibt es aber auch Patientinnen, die sich da ja selber sehr drin wiederfinden und das als Erklärung und erleichternd empfinden. Glaubst du oder weiß man, dass es auch für die Folgen hat, wenn sie an diese Verschwörungstheorie glauben und in diese Kreise reingeraten?
Wenn ich mal aushole, ich habe ja gearbeitet für so religiöse über religiöse Extremgruppen, das wie gesagt Weltanschauungsbeauftragte, und ich habe eigentlich immer das Recht der Menschen darauf vertreten, sich bestimmten Gruppen anzuschließen. Also Beispiel Zeugen Jehovas, die nun wirklich nicht sehr beliebt sind, habe ich immer dafür gehalten, obwohl ich die jetzt nicht propagieren würde, sondern nicht gut fand, habe ich mir gesagt, jeder Mensch hat auch ein Recht, sich zu Zeugen Jehovas zu halten. Und es gibt sogar solche, die finden das stabilisierend und gut, und das muss man dann ernst nehmen. Das würde ich sagen für gesunde Menschen. Also ich kann jemandem nicht absprechen, dass er selber weiß, was für sich gut ist. Jetzt ist es ein bisschen heikel, wenn ich sage, für Menschen, die psychisch krank sind, ist das nicht immer gegeben, dass jemand wirklich selber weiß, was für sie oder ihn gut ist.
Das stimmt.
Aber gleichzeitig muss man sagen, naja, psychische Krankheit ist zum Teil dadurch definiert, dass ich eben wirklich nicht weiß, was für mich gut ist. Also ich habe im Studium das erste Mal erlebt, dass jemand eine Wahnvorstellung bekam, der hat geglaubt, wenn er sich das Leben nimmt, dann wird die Welt erlöst. So, das ist eindeutig nicht der Fall. Aber wenn ich ihm sagte, das tut dir nicht gut, oder wenn ich ihm das in dieser Primitive hätte, natürlich gesagt, was weißt denn du schon? Du bist halt nicht, du erkennst nicht, was wirklich, wirklich ist. Insofern, das ist jetzt wirklich ein, muss man sehr sensibel behandeln. Und da muss man unterscheiden, ob man auf der Meta-Ebene spricht, also mit medizinisch Tätigen, beratend Tätigen, wo man es auch seelsorgerisch Tätigen, wobei man als Seelsorger mal seine Grenzen kennen muss. Also ich mache keine Therapie. Oder ob man mit Betroffenen spricht. Das wäre übrigens noch eine Sache, die würde ich kritisieren. Diese Fachtagung dieser rituellen Gewaltbefürworter, da sind regelmäßig Betroffene mit dabei. Und ich glaube nicht, dass das berufsethischen Standards wirklich genügt, wenn man sozusagen diese Ebenenvermischung hat, auf einer Meta-Ebene darüber zu sprechen und gleichzeitig die Opfer dabei zu haben. Deswegen man bestimmte Sachen gar nicht so sagen kann, wie man sie auf einer Meta-Ebene.
Und sind wir wieder beim Thema fehlende Distanz, ne?
Genau das. Die fehlende Distanz und das Bewusstsein, es gibt zwei verschiedene Ebenen. Also auf der Meta-Ebene würde ich dann jetzt mal den Mut haben, um zu sagen, nein, zum Teil ist es so, dass Menschen, die psychisch krank sind, nicht unbedingt wissen, was ihnen guttun würde. Das würden sie erst, wenn sie in der Therapie stabilisiert würden.
Ja.
Letztlich würde ich mal behaupten, und das ist, glaube ich, etwas, was man objektiv auch als, wenn ich jetzt für Maßnahmen nachdenke, verlangen könnte. Therapien müssen sich doch daran messen lassen, nach meinem Laienverstand, welches Therapieziel sie haben und wie man das misst. Also ich kann ja nicht einfach in so eine Therapie reingehen und sagen, na schauen wir mal, wie es wird, ne? Sondern ich muss doch im Grunde auch als Psychologe oder Psychiater sagen, wir machen jetzt mal diese Maßnahme und dann in 6 Monaten oder in 6 Wochen oder meinetwegen in 2 Jahren, ich weiß nicht, wie die Zeiträume da sein können, schauen wir, ob wir dieses und jenes Ziel erreicht haben. Oder dann definiert man 5, 6 Ziele oder 10 oder 3. Und dann kann man hinterher messen, habe ich eigentlich eine erfolgreiche Therapie gemacht. Ich würde erwarten, dass diese Traumatherapie-Netzwerke, die sehr groß sind, die viel Fortbildung machen, die für sich immer in Anspruch nehmen, dass sie seriöse wissenschaftliche Arbeit machen, dass sie diese Forschung betreiben und sagen, wir haben Erfolgsparameter. So passiert ja auch sonst in der Psychologie.
War eigentlich schon.
Das haben sie aber nicht. Das ist genau, das haben sie nicht. Also da sind Leute teilweise 20 Jahre in Therapie, ohne dass zumindest Außenstehende einen Therapieerfolg verbuchen können, der irgendwo messbar wäre oder beschreibbar wäre. Im Gegenteil, häufig ist es so, dass die Außenwelt sagt, es geht meiner Schwester immer schlechter, der ging es nicht besser, sondern das war eigentlich immer noch, wurde immer mehr zum Häufchen Elend. Und dieses Beispiel vorhin, das ich nannte, von der Frau, die in Sekteninfo NRW ihre Geschichte aufgeschrieben hat, die beschreibt genau das, dass es ihr immer schlechter ging, aber eben erst im Rückblick. Und die hat dann eine neue Therapie angefangen, die nicht auf dieser Theorie beruhte. Und jetzt geht es ihr besser. Sie kann jetzt arbeiten gehen, sie kann öffentlich auftreten, sie kann darüber, am Anfang, als ich sie kennenlernte, hat sie das noch anonym gemacht, dann jetzt macht sie es öffentlich. Sie hat einen Freund, also sie hat in ihr Leben etwas erreicht innerhalb von ein paar Jahren. Normale anderer Therapie, also seriöser Therapie, sage ich jetzt mal, was sie vorher in vielen Jahren Traumatherapie nicht erreicht hatte. Und ich finde, das ist eine Aufgabe der staatlichen Gesundheitsbehörden. Man muss sicherstellen, dass Therapien einen Nutzen haben. Und da reicht es nicht nur, dass die Therapeutin findet, es hat einen Nutzen. Und dass die Patientin nach wie vor krank ist, aber im Grunde kann niemand sagen, wo ist denn eigentlich der sichtbare Nutzen? Aber das ist heikel, weil man natürlich unter Umständen gegen den Willen einer Patientin interveniert. Das ist wohl auch nicht hilfreich. Also da bin ich jetzt überfragt, wie man das machen muss. Das müssen im Grunde die Fachleute bestimmen. Aber man, ja, also, aber es ist jedenfalls nicht völliges Rätselraten, ob eine Therapie erfolgreich war oder nicht. Und das ist auch nicht eine rein subjektive Sache meines Erachtens.
Ja. Das heißt, wenn wir auf dieses ganze Konstrukt gucken und mal die Evidenz wirklich mal auf den Punkt bringen. Wir haben Fälle oder beziehungsweise wir haben ja eben keine Fälle, weil wir dafür keine Belege haben. Wir wissen aus der wissenschaftlichen Sicht, dass Traumata nicht verdrängt werden oder beziehungsweise nicht so vergessen, du hast das genau ausgeführt, und dass auch diese Traumata weniger anfällig sind für eine Verfälschung, jetzt so zum Beispiel im großen Stil. Das heißt, viele Merkmale, die diese rituelle Gewalt, Verschwörungstheorie beinhaltet, dafür gibt es keine Evidenz. Und dann kommt noch hinzu, dass wir ja so eine Art Therapiemethode haben, für die es keine messbaren Erfolge gibt, nichts, wo man sich so dran festhalten kann, zum Teil so ewig Therapie gemacht wird, ohne dass da irgendwas bei rumkommt. Was machen wir denn jetzt? Also wir haben hier so eine Verschwörungstheorie, die auch sehr verbreitet ist, ohne Evidenz. Was können wir denn als Gesellschaft tun? Wie können wir aufklären? Wie können wir Patientinnen helfen? Was wären so deine Maßnahmen? Du hast ja schon ein paar angedeutet. Wie würdest du dem begegnen?
Also der erste Schritt ist erstmal, dass in großen Medien über den Komplex aufgeklärt wird. Ich habe ja gesagt, ich habe mich da vor 15 Jahren angefangen mit zu beschäftigen, noch mehr schon, und habe immer wieder darüber geschrieben und andere Kollegen haben auch darüber geschrieben und die GWOP hat darüber geschrieben. Also es ist viel publiziert worden, aber das sind alles kleine Publikationen. Das hat immer, es war ein bisschen Aufsehen erregt, es gab auch mal Journalisten, die sich ein bisschen interessiert haben, aber letztlich Wirkung entfaltet hat es, und da habe ich dann doch gesehen, welche Macht das Fernsehen heute noch hat, trotz aller sozialen Medien. Ja, als in der Schweiz ein paar Journalisten hingegangen sind, haben wir eine Reportage gemacht in einem, erstmal einen Teil. Da gab es massiven Gegenwind von der Therapieszene. Da ist dann häufig so gewesen in der Vergangenheit, dass dann Institutionen zurückgerudert sind, weil sie sich nicht mit dieser Medienmacht der Therapieszene anlegen wollten, die es erfolgreich vermocht hat, das Thema sexuelle Gewalt damit reinzumengen, wo viele halt sensibel sind, weil es heißt, wenn man da als Verharmloser dargestellt wird, hat man schon verloren in der Öffentlichkeit. Aber da muss ich wirklich den Hut ziehen vom Schweizerischen Rundfunk. Die haben den beiden Journalisten den Rücken gestärkt und haben ihnen die Chance gegeben, noch eine weitere Sendung zu machen und dann noch eine dritte Sendung. Also das ist Gold wert, wenn da mal so eine Aufklärung passiert, denn das hat dann die staatlichen Behörden auf den Plan gerufen in der Schweiz und die haben Untersuchungen in den Weg geleitet. Ich glaube, ohne dass die Fernsehberichte gewesen wären, hätten sich Leute für so Artikel in Fachmagazinen noch lange die Finger wundschreiben können. Ein Fernsehbericht, zwei Fernsehberichte hatte also viel mehr ausgelöst. Ja. In Deutschland hat es dann in der Folge davon auch große Medienberichte gegeben, im Spiegel notabene, und dann gab es noch ein paar Sachen kleineres im Fernsehen. Aber hier fehlt noch so ein bisschen der große Fernsehbericht, der dann eine Dokumentation draus macht und sagt, wir haben hier ein Problem. Wer übernimmt? Mhm. Das wäre das Erste. So, dass also mal in große Medien, denn ich glaube, sowohl Behörden wie Politiker und andere werden erst aktiv, wenn große Medien eine große Öffentlichkeit schaffen. Und die ist jetzt noch nicht ganz da, obwohl der Spiegel natürlich jetzt schon ein weit verbreitetes Medium ist. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, dass die zuständigen Behörden, ich habe vorhin schon mal gesagt, die Fachgesellschaften, die müssen tätig werden. Zum einen aus berufsethischen Standards, an denen Psychologen, Psychiater interessiert sein müssen, und die haben Fachgesellschaften, und die dürfen nicht wegsehen, sondern die müssen sagen, wir müssen da mal reinschauen. Nun weiß ich nicht, wer da die Anweisung geben kann, die das selber tun können, oder ob staatliche Gesundheitsbehörden einen Auftrag geben müssen. So war es in der Schweiz, da haben die kantonalen Gesundheitsbehörden psychiatrische Gutachter beauftragt, die Sache zu untersuchen. Aber da geht es bei uns auch. Also man kann ja medizinischen Heilberufen nicht machen, was man will. Das heißt, da gibt es berufsethische Standards und es gibt Behörden, die darauf achten, dass da kein Schindluder getrieben wird. Die müssen es in die Wege leiten. Und zwar nicht, um allgemein Verschwörungstheorien aus der Welt zu schaffen, das gelingt sowieso nie, sondern um Patientinnen zu helfen. Also ich finde, es werden Patientinnen im Stich gelassen, und das kann den Menschen, die Verantwortung dafür tragen, dass bei uns vernünftige Medizin betrieben wird, nicht kalt lassen. Also das sind die beiden Dinge, Öffentlichkeit schaffen, das andere die Behörden, die beauftragt sind, darauf zu achten müssen, Untersuchungen in die Wege leiten oder auf jeden Fall das Problem mal hinsehen und dann entscheiden, was sie zu tun gedenken.
Ist es denn so, dass die Fachgesellschaften, also die Standards der Therapien, dass das im Moment noch nicht gegeben ist? Also ist denn Suggestion toleriert unter Psychiatern und Psychiaterinnen? Ich hätte jetzt vermutet, dass es das schon gibt.
Genau, das ist auch so. Also da hat sich die Psychologie entwickelt sich ja auch ständig weiter. Und meines Wissens ist es so, dass da klare Maßgaben gibt, dass sie keine suggestiven Therapiepraktiken betreiben dürfen. Weswegen ja heute auch das nicht mehr offen kommuniziert wird, wie das in den Therapien zugeht. Also da wird dann behauptet, das finde gar nicht statt. Die Aussagen derer, die ausgestiegen sind, sagen, das findet doch statt. Das ist jetzt so ein bisschen wie früher bei dieser Problematik der sogenannten Sekten, wo die Aussteiger sagen, das und das ist der Fall und die Gruppe selber sagt, nein, nein. Und dann muss man vorsichtig sein, weil man es nicht von außen belegen kann. Wir sind ja keine Polizei und keine Detektive.
Ja, das stimmt.
Ich bin also vorsichtig zu sagen, das findet nach wie vor statt. Ich kann nur sagen, das, was in den Büchern, die da publiziert wurden, beschrieben ist, da sind eindeutig suggestive Praktiken dabei. Mit Fantasiereisen und stell dir doch mal vor, es wäre so gewesen, etc., auch mit Hypnosen zum Teil. Aber ich kann niemandem im Einzelfall nachweisen, dass das wirklich stattfindet. Auch das wäre eine Frage der Untersuchung. Dass das nicht legitim ist, das ist, glaube ich, schon communis opinio in der Fachwissenschaft und in der Fachpraxis. Ja. Also ich glaube nicht, dass es an den Standards fehlt, sondern es fehlt an der Anwendung.
Verstehe, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ja auch das Hingucken, ne? Also dass man halt jetzt so sagt, okay, hatte diese Therapie überhaupt einen Nutzen? Das ist recht einfach zu machen, wenn es, glaube ich, um gesetzliche Gelder geht, also wenn die Krankenkasse das bezahlt. Bei privaten Therapiesitzungen wird es natürlich dann super schwierig, ne? Also man könnte ja sowas sagen wie eine Therapie, die über Jahre geht, da müsste mal wer hingucken. Aber das kann man natürlich nur machen, also wenn es privat bezahlt wird, kann man das schlecht machen. Das ist ein bisschen schade. Ich denke gerade ein bisschen laut drüber nach, was man machen könnte und so richtig eine Idee.
Ich finde, man muss auch vorsichtig sein. Da bin ich jetzt wieder sozusagen der alte Liberale.
sehr gerne.
Also wir müssen auch, also du hast jetzt gesagt, also gar da, wo gesetzliche Gelder im Spiel sind oder wo Menschen offensichtlich so krank sind, dass sie wirklich nicht mehr selber entscheiden können für sich, da müssen andere eingreifen. Der Gesetzgeber aber im Allgemeinen zieht die Grenzen recht eng, wo andere, also der Staat in Form von seinen Behörden, eingreift, um Menschen zu sagen, du kannst das jetzt nicht mehr selbst entscheiden. Das würde auch hier gelten. Denn man muss sich ja vorstellen, was ist denn die Konsequenz, wenn jetzt überall der Staat den Leuten überall vorschreiben würde, was sie wollen oder nicht, was sie wollen dürfen und was nicht.
Ja, ich bin zum Beispiel auch wieder.
Also ich bin kein Freund, also ich bin schulmedizinisch völlig unterwegs, ich brauche keine Homöopathie und lass mir das auch nicht andrehen, aber ich kenne viele Leute auch im Freundeskreis, die das wollen. Und ich bin dagegen, dass der Staat es verbietet. Ich bin dagegen, dass die Krankenkasse es finanziert, weil ich die mitfinanziere und ich möchte, dass die nur evidenzbasiertes macht. Aber ich möchte den Menschen die Freiheit lassen, was anderes zu tun. Nur ist das natürlich keine Frage bei Homöopathie und anderen Sachen. Die Leute sind ja im Vorbesitz der geistigen Kräfte. Und manch einer findet, es ist Quatsch, wenn man das Geld für ein Fußballspiel im Stadion ausgibt. Und andere findet, es ist Quatsch, wenn man es für die Kirche ausgibt und so weiter. Also das ist dann, das will ich nicht, dass andere das entscheiden. Und hier ist jetzt die Frage, ich kann nicht alle Patientinnen, die jetzt in so einer Therapie sind, die sind ja nicht alle so unzurechnungsfähig, dass man jetzt sagen kann, du darfst nicht mehr selbst entscheiden.
Ja, das stimmt.
Wenn ich das jetzt machen wollte, dann würde ich auch viel mehr Leute plötzlich wieder zwangseinweisen können. Und da sind die Grenzen hoch.
Zu Recht.
Ich glaube, eben, zu Recht. Aber das ist ja immer diese Gratwanderung, die man machen muss. Schütze ich die, die es brauchen? Und wann bin ich übergriffig und schreibe Leuten was vor, die im Grunde noch entscheiden können, auch wenn sie nach meinem Dafürhalten schlechte Entscheidungen treffen? Ich vermute mal, das ist einfach das Dilemma, mit dem man leben muss und das man immer nur von Fall zu Fall lösen kann. Und ich irre dann in solchen Dingen lieber auf der Seite der Liberalität und der Information, vielleicht fürs Umfeld, die Leute zurüsten. Ich erlebe häufig, wenn ich über das Thema spreche, im Alltag, wie weit verbreitet es ist, das merke ich dann auch, Also ich erzähle davon auf irgendeiner Grillparty und dann sagt jemand, ach ja, jetzt macht das plötzlich Sinn, was meiner Cousine da vor 5 Jahren passiert ist und was da los ist. Jetzt, das passt da genau rein. Dann erzähle ich mir ihre Geschichte und sage, ja, das ist, daran sehe ich dann, wie weit das verbreitet ist, wenn ich durch reine Zufallsbekanntschaften darauf stoße. Und da ist es dann so, wenn ich dann denen was erzähle, dann ist ja erstmal die Person, mit der ich spreche, ein bisschen besser ausgerüstet einzuordnen, was da passiert ist mit ihrer Cousine vor 5 Jahren. Wenn das mehr verbreitet würde, dann könnten vielleicht manche Menschen, die auch Einfluss haben auf die Patientin und zu denen die Patientin noch Vertrauen haben, auf sie einwirken und zu sagen, überleg doch mal, ich meine es ja gut mit dir, genau wie die Therapeutin, könnte es nicht auch anders sein? Mhm. Das ist viel besser, als wenn eine staatliche Behörde hinkommt, eine Therapeutin, die da ins Handwerk pfuscht. Das kann ja im Gegenteil ein Solidarisierungseffekt von den, wird sogar in häufigen Fällen Solidarisierungseffekt von den Patientinnen zur Folge haben. Also da müssen wir, glaube ich, unsere eigene Macht realistisch einschätzen und vielleicht auch sagen, nicht alles, was man theoretisch machen könnte, ist hilfreich, sondern schadet vielleicht dann auf anderer Stelle mehr, als es nutzen kann.
Sehr guter Einwand, sehr, sehr richtig. Finde ich total gut, dass du das so rausgearbeitet hast. Das Ding ist, dass ich natürlich jetzt so ein bisschen ins Grübeln gekommen bin, weil wir es hier mit so einer Verschwörungstheorie und so einem Verschwörungsmythos zu tun haben, der sehr, sehr gefährlich klingt. Also wir reden hier über eine Elitenverschwörung, irgendwelche dunklen Mächte, die Blut trinken. Also jetzt greife ich natürlich auch die krassesten Sachen raus und im Zweifel Kinder sexuell missbrauchen, ermorden. Es gibt ja auch eine Verbindung zu anderen Verschwörungsmythen, die so funktionieren. Also um QAnon zu nennen, das ist die Kernidee von QAnon, ist auch dieses Kinder missbrauchen und Blut trinken und so weiter. Und wenn man an das eine glaubt, wer hält einen auf, an das andere zu glauben? Und man endet in einer demokratiefeindlichen Gruppe, die da völlig abdriftet und da kommt man natürlich schon so ein bisschen ins Grübeln, okay, was machen wir denn jetzt? Natürlich hast du recht, wir enden am Ende wieder da bei den Medien, bei Aufklärung, bei sowas, was du machst, so eine Broschüre, dass man halt das einordnen lernt. Also daher kommt jetzt auch so ein bisschen mein so Nachfragen und mein so Überlegen, ne? Also weil ich einfach eine hohe Gefahr auch in dieser Geschichte sehe. Oder würdest du es anders sehen?
Also die Parallele zu QAnon, die liegt ja auf der Hand.
Ja.
Und als QAnon aufkam, das ist ja so 5, 6 Jahre her, da war ich erstmal erleichtert und habe gedacht, super, weil ich danach nämlich mal sagen konnte, also wenn ich von ritueller Gewalt rede, muss ich so viel erklären. Und ab da habe ich dann sagen können, rituelle Gewalt ist QAnon für Gebildete. Weil es einfach ein bisschen komplizierter und elaborierter ist. Das ist sozusagen die gleiche Geschichte im Kern, aber eben mit 1000 Ziselierungen drumherum, sodass man den Kern der Geschichte nicht mehr so für absurd erkennt auf den ersten Blick, wie das bei QAnon der Fall ist, wo ja, das können ja im Grunde nur Dummköpfe glauben. Das ist bei der rituellen Gewalt anders. Ja, Verschwörungstheorien. Es gibt Verschwörungstheorien, die sind richtig gehend gefährlich, wenn sie Massencharakter annehmen. Also ich denke jetzt, sich jetzt verbreitende Antisemitismus, den wir sehen.
Oh ja.
Dieses nimmer tot zu kriegende, das ist natürlich eine Krätze der Gesellschaften, weil der tatsächlich zu Handlungen führt, wo halt Juden angegriffen werden. Bei QAnon war es ja auch mal so, wo dann Leute in eine Pizzeria gestürmt haben, aber das sind dann Einzelfälle. Die ist zwar weit verbreitet, ist Ausdruck eines gesellschaftlichen Misstrauens.
Es sind auch schon Leute umgebracht worden, weil man gedacht hat, also Familien wurden auseinandergerissen, haben ihre Kinder getötet, weil sie gedacht haben, dass sie besessen sind. Und also, ne, I get your point. Ja. Ich will nur sagen, dass mich das trotzdem alles sehr trifft, auch so, ne? Und wenn ich das höre, dass wir hier Opfer haben, denen nicht geholfen wird, ist das auch scheiße. Also
ich will das nicht kleinreden. In den USA, als das damals auf eine völlig unvorbereitete Öffentlichkeit stieß, also das Ausmaß wie dort, hat sie bei uns nie angenommen.
Ja,
dort war es ja, also bei uns ist ja so, für jedes Opfer muss man ja einen Täter annehmen. Da habe ich vorhin gar nichts zu gesagt. Aber die Frau, die bei mir anrief damals, von der ich vorhin sprach, also es gab mehrere, es waren nicht so viele, weil das dann irgendwann aufhörte, als ich bekannt wurde, als ein Kritiker des Systems, des Konstrukts, die hat mir gesagt, das ist in den und den Jahren passiert, weil sie mir sagte, in welchem Alter es passierte und mir sagte, wie alt sie ist. Und hat gesagt, das ist passiert in der Krypta der Parochialkirche zu Berlin. Die Patriarchalkirche in Berlin hat überhaupt keine Krypta, soweit ich weiß. Aber man konnte feststellen, wer war damals der Pfarrer, der dort arbeitete. Das heißt, implizit hat sie natürlich eine konkrete Person beschuldigt. Und das muss man immer im Hinterkopf haben, wenn solche Sachen beschrieben werden und es geht um die Eltern. Also da, wo es um die Richter, Staatsanwälte und Bürgermeister geht, da fallen nie Namen. Das heißt, da werden keine konkreten Personen beschuldigt. Aber wo es um die Eltern geht, werden natürlich konkrete Personen beschuldigt, die auch darunter leiden. Die Familien, die zerrissen werden, die leiden darunter. Dieser Schweizer Dokumentarfilm schildert so einen Fall, wie eine Familie oder wie die Eltern damit umgegangen sind, was das alles für die bedeutet hat. In den USA damals war es so, aber diese Leute werden nicht juristisch verfolgt. In den USA hingegen war es damals so, dass dann aufgrund der Anklagen plötzlich Kindergärtnerinnen und Kindergärtner vor Gericht standen und dann nur aufgrund der Aussagen und des Glaubens an diese satanischen Rituale zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden und dann auch lange Jahre eingesessen haben. Es wurden Leuten die Kinder weggenommen, die Eltern eingesperrt. Da sind eine ganze Reihe Fälle gewesen, die also juristische Nachspiele hatten, wo die Menschen dann später alle freigesprochen und freigelassen worden ab Mitte der 90er Jahre, als das ganze Konstrukt in sich zusammenbrach. Also diese Hexenverfolgungsmentalität, die sich da verbreitete, aufgrund einer Richterin, die mal gesagt hat, das, was Sie mir erzählen, was ist denn da die Evidenz? Und als der immer noch rumstotterte, der Fachmann hat gesagt, Sie sind kein Experte, Sie sind einfach ein Gläubiger an eine völlig abstruse Geschichte. Diese Richterin war ungeheuer ermutigt und hat dann also diesen Fall da fallen lassen. Und danach ist das zusammengebrochen, die Therapeuten, die das alles suggeriert hatten, die wurden vor Gericht gestellt. Die Menschen, die unschuldig ins Gefängnis gekommen waren, kamen frei. Aber die Jahre, die sie natürlich verloren hatten, die Kinder, die sie verloren hatten, das Leben, das ihnen zerstört war, das haben sie nicht wiederbekommen.
Natürlich nicht.
Auch das ist eine potenzielle Folge, die es haben kann. Da muss man bei uns zum Glück sagen, unser Justizsystem ist robust genug. Also solche Dinge hat es jetzt nicht gegeben, dass jemand wegen satanistisch-ritueller Gewalt verurteilt worden wäre. Aber allein die Tatsache, dass man da von der Tochter nach einer Therapie dessen beschuldigt wird, zerstört Menschenleben. Das zerstört die Beziehung. Die Menschen sind natürlich kreuzunglücklich, weil aufgrund von Therapeutinnenanweisungen dann die Tochter den Kontakt abbricht, weil ihr die Eltern im Satanistenzirkel sind. Die Ehe wird belastet, weil vielleicht die Frau glaubt, vielleicht stimmt es ja doch, die weiß es ja nicht. Also insofern ist das jetzt keine Verschwörungstheorie, auch wenn sie nicht zu den größten gehört, die völlig folgenlos ist. Auch dabei ist trotzdem, wie bei all diesen Geschichten, wie weit soll ein Staat Zwangsmaßnahmen anwenden gegen Dinge, die Menschen denken? Letztlich ist es ja etwas, was jemand denkt und Unsinn, den jemand erzählt. Ja. Also ich finde, Physiklehrer, die dürfen keine Flacherde-Theorie vertreten. Aber wenn ein Speaker's Corner in London Hyde Park jedes Wochenende einer steht und sagt, die Erde ist flach und sie ist hohl und unter dem Südpol wohnen noch die Nazis in ihren Nazi-Spacecraft, wie sagt man, Flugscheiben, dann muss das ein Staat ertragen. Da muss man sich nur Gedanken machen, wie geht's jetzt dem, wo verdient er eigentlich seinen Lebensunterhalt? Aber da muss sich der Staat gegen vorgehen. Er muss nur verhindern, dass Physiklehrer sowas verbreiten oder der Politiklehrer die Sache mit den Südpol-Nazis. Also das sind jetzt reale Verschwörungstheorien, die wirklich so im Umlauf sind. Und das ist auch hier so, was tut man, um das zu unterbinden? Und da würde ich sagen, berufsethische Standards, Aufklärung. Und ansonsten muss man doch damit leben, dass in gewissem Maße Menschen auch Unsinn glauben. Ja. Das sage ich natürlich auch als religiöser Mensch. Also weil nämlich es gab in der DDR oder im sozialistischen Diktaturen war halt Religion galt dort als Verschwörungstheorie. So eine Verschwörungstheorie äquivalent, also völlig evidenzlose Glaubenskonstrukte, die den Menschen schaden und sie in Unmündigkeit halten. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen bekämpfen und die ausmerzen. Also die Konsequenzen, die man hat, wenn man die Leute zum richtigen Denken bringen will, sind häufig schlimmer als das falsche Denken, das sich verbreitet. Ich nehme ja auch, du und ich, wir haben wahrscheinlich auch Dinge, wo andere denken, das ist ja völlig absurd, was der denkt. Also ja. Bei mir ist es wahrscheinlich die Religiosität, aber bei dir sind vielleicht andere Sachen. Also deine, weiß ich, bist du eine Skeptikerin bei der GWOP vielleicht? Da gibt es natürlich auch Leute, die halten das für eine völlig irre Weltsicht, die schädlich ist.
Ja, ich habe ganz viele Dinge, die man bei mir nicht so ich habe einige Leichen im Keller. Ich glaube, wir haben ja rausgearbeitet, dass eben gerade so Erinnerungen, das Gedächtnis und so, das kann einen ja, auch mal Streiche spielen. Ne? Das Gedächtnis ist dazu da, ein sinnmachendes Ganzes zu werden. Die Therapeutinnen, die wollen eine Erklärung, die wollen helfen, die wollen eine Ursache. Es gibt die verschiedensten Motive, die hier zusammenkommen. Und ich glaube, du hast es ganz gut rausgearbeitet, dass wir einfach mehr Aufklärung brauchen, damit Opfern geholfen wird. Opfer sind dann auch nicht nur diejenigen, die jetzt da in Therapie sind oder die halt in irgendeiner Form zum Beispiel ja wirklich was erlebt haben, sondern auch deren Verwandte, die Umgebung und viele andere auch. Und da kann man ja eben mit den Maßnahmen, die du gesagt hast, ganz gut begegnen. Und das hoffentlich haben wir mit dieser Sendung ein Stück weit getan. Haben wir denn aus deiner Sicht jetzt noch was vergessen? Haben wir über irgendeinen Aspekt nicht gesprochen, der für dieses große Thema so wichtig wäre?
Ich habe ja sehr viel und manchmal pausenlos geredet. Es gibt natürlich immer noch tausend weitere Dinge zu sagen, aber ich glaube, wir haben so zum einen die Geduld der Hörer jetzt ausreichend strapaziert, die so durchgehalten haben bis hierhin. Und ich denke auch, also der Kern ist ja klar. Und wenn jetzt noch tausend Details dazukommen, dann wird es jetzt auch nicht klarer. Ich habe jetzt also diese Broschüre geschrieben, die die GWOP veröffentlicht hat. Da steht noch vieles weiteres drin. Es gibt noch viel anderes, das geschrieben ist. Wir gewinnen jetzt nicht noch mehr, wenn wir jetzt da noch ein Detail und noch ein Fallbeispiel dazu fügen. Wir können es, glaube ich, hierbei belassen.
Dann werde ich nämlich das Thema beenden mit einem Zitat. Du hast jetzt schon ganz oft die Schweiz angesprochen und dass in der Schweiz es da große Untersuchungen zu gab und sich da viel getan hat. Und da hat ein deutsch-schweizerischer forensischer Psychiater etwas gesagt, was das Thema gut zusammenfasst. Und damit möchte ich das beenden. Sexuelle Missbrauchshandlungen an Kindern haben entweder etwas zu tun mit Macht, mit Sex oder mit Geld. Aber es gibt eben nicht die ideologisch motivierte Tat, dass es aus satanistischen oder anderen Motiven zu sexuellen Handlungen kommt. Eben aus irgendwelchen rituellen Gründen. Dafür gibt es nicht einen einzigen Beleg.
Ja. Amen. Ja, genau so ist es.
Gut, dann danke ich dir, dass wir diesen großen Rundumschlag machen konnten und dass du mit deinem Wissen da einmal mal ja quasi alles zusammengezogen hast und erklärt hast, worum es hier eigentlich geht und was das Problem damit ist, wenn man Opfern mit sowas begegnet und ihnen dann vielleicht im Zweifel nicht geholfen wird und wie man es besser machen könnte. Dankeschön.
Ja, danke dir, dass du dir da die Mühe machst, da dieses Thema aufzugreifen und einen Podcast zu machen. Du machst das ehrenamtlich, ne? Das ist jetzt nur ein Vergnügen.
Ja.
Ja, super. Also wirklich interessant, was du da alles hast. Ich war da nicht drauf gestoßen. Also wenn du mich nicht angesprochen hättest, hätte ich das heute noch nicht entdeckt. Insofern bin ich schon deswegen dankbar und gebe dir gerne die Zeit da für diese Sendung. Nicht nur wegen des Themas, sondern auch, weil ich das schön finde, was du da treibst.
Ich danke dir. Und falls ihr HörerInnen auch schön findet, was ich hier treibe, dann freue ich mich natürlich wie immer über Unterstützung. Der größte Lohn für mich ist, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Und darum möchte ich euch jetzt einmal bitten. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen zum Thema, findet ihr auf meiner Seite einen Diskussionsbereich. Da freue ich mich immer über Kommentare. Und an der Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!